Herzlich willkommen im Hyperraum-Podcast. Ich bin der Stefan und heute habe ich einen Gast bei mir, den Toni. Hi Toni.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, der Toni ist heute hier, weil wir mit euch ein bisschen über Comic-Empfehlungen rund um Science-Fiction und Star Wars sprechen wollen. Und da der Toni, wie ich gesehen habe, da auf jeden Fall mehr Hintergrund hat als ich, habe ich gedacht, es wäre ganz gut, mal einen Experten dazu zu holen. dass ich nicht nur so rumstümpern muss, sondern auch wirklich jemand dabei ist, der ein bisschen Ahnung hat von der Materie. Aber Toni, vielleicht magst du ja noch mal ganz kurz einfach was zu dir und auch zu eurem Podcast erzählen. Und dann können wir mal ein bisschen über das Thema Comic sprechen.
Ja klar, gern. Also wie du schon gesagt hast, ich bin der Toni. Ich bin Mitglied oder Mitpodcaster bei Geekery, dem Nerdy Talk. Wir machen jetzt ungefähr seit fast, ich glaube es sind genau 3 Jahre, wo wir jetzt schon Podcast machen. Wir machen einen allgemeinen Popkultur-Podcast und da sprechen wir immer über Serien, Filme, Spiele, Comics sehr explizit auch ein bisschen, weil wir halt in der Comic-Szene ein bisschen größer vertreten sind. Mein Mitpodcaster Flo macht zum Beispiel auch YouTube-Videos über Comics und also Rezensionen. Und ja, wir sind da ein bisschen dabei seit 3 Jahren sozusagen.
Ja, und kann ich nur, alle, die es noch nicht kennen, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, bei eurem Podcast muss man ein bisschen Sitzfleisch haben. Der geht gerne auch mal etwas länger.
Ja. Ja, der geht wirklich immer ein ganzes Stück länger. Also so, die letzten Folgen waren ein bisschen kürzer, weil wir allgemein ein bisschen weniger Themen hatten. Aber so generell sind es eigentlich immer so 3 bis 4 Stunden.
Hat man auf jeden Fall immer gute Wochenendunterhaltung. Und es ist eigentlich immer interessant. Und auch die YouTube-Videos, also was ich über Comics weiß, gut, jetzt nicht Science-Fiction, eher so im Bereich Batman, habe ich mir tatsächlich alles daraus geklaut.
Ja, sehr gut.
Also immer sehr frech, genau. Ja, aber dann sind wir schon so ein bisschen im Thema drin. Also vielleicht nochmal kurz Hintergrund, warum ich gedacht habe, dass das ganz interessant ist und auch mit dir ganz interessant ist. Ich bin ja so comic-mäßig eher an der Oberfläche unterwegs. Ich bin früher in jungen Jahren, was war das, in den 90ern, habe ich so ein bisschen Spawn und damals gab es Dragon Balls gelesen, aber ich hatte eigentlich nie wirklich was mit Star Wars oder Science-Fiction-Comics zu tun. Ehrlicherweise wusste ich damals noch gar nicht mal groß, was alles so gibt, weil wenn du auf dem Dorf aufwächst, dann kriegst du, glaube ich, nur das Übliche mit Fix und Foxy,
Y-Heft, ja, absolut,
und Taschenbuch.
Absolut. Ich denke, gerade so in der Zeit, im jüngeren Alter, gerade auf dem Dorf, ist echt schwierig, an so richtige Marvel-Comics oder DC-Comics da auch ranzukommen. Also das war bei mir genauso. Da habe ich auch nicht den Zugang gehabt. Da war halt eher so ein lustiges Taschenbuch, Asterix und Obelix und ja, Lucky Luke und so die Standarddinger, die man halt als Kind gelesen hat, da war eher das so die Verbindung zu den Comics.
Genau, und dann war es bei mir so, ich hab dann eigentlich 2 Zugänge zu Comic gefunden, aber wie gesagt, ich war eigentlich nie so der richtige Comicleser, ja, sondern eher so, ja, wie man halt interessiert ist. Ich war eher für Bücher zu haben, aber zum einen, also mein eigentlicher Einstieg in die Comicwelt war damals eine Umzugskiste, die ein Freund von meinem Vater mitgebracht hat, weil sein Sohn zu schlechte Noten hatte und der hat dann quasi mir seine Comicsammlung vermacht und da war drin, da waren irgendwelche Ausgaben von Spider-Man drin, 5 Stück. Klar, da war auch viel Fix und Foxy und Mickey Mouse. Da waren noch andere Sachen drin, aber ich kann mich erinnern, dass ich diese 5 Spider-Man-Comics, die habe ich, glaube ich, immer wieder gelesen, weil ich halt da nichts anderes hatte. Und so bin ich auch ein Spider-Man-Fan geworden dann über die Zeit.
So ist es immer, ne? Man hat dann hier 2, 3 Comics und weil man nichts anderes hat, liest man das einfach bis zum Erbrechen. Das ist ganz normal.
Genau, und dann darf man ja nicht vergessen, damals war das ja auch so, du hast ja auch nicht mehr Info dazu gekriegt, ne? Also ich meine, heute, wenn ich jetzt was lese, dann gehe ich ins Internet, dann gucke ich YouTube-Videos, dann erfährst du was. Damals hatte ich diese 5 Spider-Man-Comics. Ich konnte noch nicht mal einschätzen, wer da so auftaucht. Ja, also gut, Spider-Man, klar, soweit kam er noch mit, aber die ganzen Helden, was da so mit drin war, also den Kontext habe ich gar nicht verstanden. Ja, aber es war auf jeden Fall spaßig.
Ja. Ja, und ganz schlimm ist es dann, wenn man auch noch Lücken hat und dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Hefte fehlen und man liest dann einfach nach 5 Heften weiter und keine Ahnung was und versucht sich dann selber zusammenzureimen irgendwie. Ja, das ist schon komisch auch, aber so war das früher halt.
Genau, ja, das war halt noch ein anderes Erleben einfach. Aber da von der Zeit kommt auch noch ein bisschen meine Vorliebe für diese ganz klassischen Comics und Superhelden-Comics einfach, weil ja, das war das, was ich hatte. Und ich kann mich erinnern, dann in meiner Schulzeit gab es dann in der Nähe von unserer Schule gab es so einen Comicladen oder so ein, damals, was war das so klassisch, ne? Comic, Brettspiele, Rollenspiele, Trading Cards. Aber das hat mich total überfordert. Aber auf jeden Fall, damals ging es, glaube ich, los mit Spawn. Das war dann so die erste Comicreihe, die ich bewusst wöchentlich oder 2-wöchentlich mitgenommen habe. Und dann gab es ja diesen fantastischen Kinofilm zu Spawn.
Der ich war weiß großartig. Nicht, ob du den kennst. Der ist auch super gut gealtert.
Ja, der ist richtig, das ist ein richtiges Meisterwerk. Und das war so mein Einstieg in die Comicwelt. Ja. Und dann war ich wieder so ein bisschen weg und jetzt eigentlich erst so im Nachhinein habe ich mir so ein paar Comics wieder dazu geholt. Ich war dann, ich glaube, ja, irgendwann habe ich Spider-Man wieder entdeckt und dann habe ich viel auf dem iPad gelesen über diese Comixology-App, ja, was ja eigentlich ganz praktisch war.
Ja, das ist super.
Ja, genau. Wobei ich sagen muss, jetzt lese ich eigentlich gar nicht mehr Digital-Comics, vor allem aber, weil ich kein iPad mehr habe und ich festgestellt habe, auf dem Handy oder am Rechner, ist es nicht so mein Ding.
Das ist kacke. Ja, das genau. Ist richtig kacke. Vor allem am Rechner. Wie unentspannt kann man denn einen Comic lesen?
Ja, genau. Und ich muss aber sagen, am Anfang denkt man, so eine App wär mega günstig, aber dann auf einmal, dadurch, dass du halt per Klick einfach Comic, da sammelst du doch dann auch einiges an. Ne?
Ja, da ist dann der Überblick weg. Da ist das Portal von Marvel ist ganz gut. Also die haben ja so ein hauseigenes Comic-Portal, das heißt Marvel Unlimited. Da zahlst du, glaube ich, monatlich 10 Euro oder so und hast einen kompletten Zugang zu allen Comics, die bis dato erschienen sind. Und da kann man ganz, ganz gut alles lesen. Aber man besitzt halt dann auch keinen Comic. Das ist bei Comixology, glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Da kaufst du den Comic richtig, hast ihn dann digital verfügbar immer.
Solange wir die Rechte haben und genau. So weiter. Also ich meine, für immer ist das ja auch alles nicht, ja. Aber zurück nochmal ganz kurz, also du hast ja auch dann deine ersten Schritte auch über die ganz klassischen Supermarkt-Comic-Hefte gemacht und das, was es am Kiosk damals gab. Und wie bist du dann so richtig in die Comic-Welt eingetaucht? Was war das so dein Einstieg oder dein Trigger auch ein bisschen?
Das kam tatsächlich erst recht später. Also generell hat mich das Thema Comics immer begleitet. Man hat dann irgendwann auch mal, da kam dann das ganze Thema Manga, wurde dann richtig groß mit den ganzen RTL-2-Serien auch und so. Und da habe ich dann auch ein bisschen versucht, in das Manga-Thema reinzukommen. Hat aber für mich nie so richtig funktioniert. Das war dann schon so im jugendlichen Alter. Und irgendwann hatte ich dann Comics schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann haben mich halt immer die Superheldenfilme gut begleitet, die ich immer sehr gern geguckt habe. Auch früher Superhelden-Serien. Animierte Serien zum Beispiel, war großer Fan von Batman of the Future, die dann irgendwann immer auf, ich glaube RTL 2 war es, lief die dann irgendwann um 8 Uhr morgens an einem Samstag, bin ich extra früh immer aufgestanden, habe mir das angeguckt, es war so gut, es hat mir richtig gut gefallen und aber da kam ich nie so richtig in das Comic-Thema rein. Jetzt werden einige wahrscheinlich ein bisschen aufhorchen und denken, war es so spät erst, aber so richtig bewusst Comic lesen, habe ich erst nach dem ersten Deadpool-Film begonnen und da hatte ich nämlich einfach Bock und habe mir gedacht, so Mensch, jetzt siehst du die ganze Zeit diese Filme und hast eigentlich Bock auf mehr und jetzt musst du mal mit Comics anfangen und dann ging es los mit Marvel Now, das ganze Thema, habe mir da die ersten Sammelbände gekauft und dann ging es los einfach, da war ich dann tief drin, habe ich erst nur Superhelden-Comics gelesen und so langsam, aber sicher ging es dann auch in diese ganzen, ja ich sag jetzt mal, alternativen Comics wie aus dem Vertigo-Verlag, den es ja jetzt auch nochmal gibt, oder dann auch Splitter und Crosscult, die haben ja echt auch großartige Comics, die überhaupt nichts mit Superhelden zu tun haben, aber ein geiles breites Spektrum aufgreifen, die echt super sind und da ging es dann los und mittlerweile bin ich halt richtig tief drin, kenne auch schon einigermaßen die Zeichner und die Autoren oder Autorinnen und Zeichnerinnen und ja, und bin da jetzt schon ganz gut tief drin und lese eigentlich querbeet alles durch.
Ja, das ist ganz lustig, weil das wäre nämlich noch so eine andere Frage, die ich auch gehabt hätte, ja, also, weil bei mir ist ja ähnlich, also abgesehen davon, dass ich, wie ich jetzt schon gesagt habe, ich bin nicht so der Mega-Comic-Leser, sondern ab und zu lese ich halt ein paar Comic-Serien, aber ich habe auch das Gefühl, dass, ich meine, die Marvel-Filme, ja, die ja von vielen immer auch so ein bisschen kritisiert werden, weil sie vielleicht so einfach strukturiert sind und so. Ja, ich glaube, ein paar, also ich muss ehrlich sagen, habe irgendwann aufgehört zu schauen, weil es immer das Gleiche war, aber am Anfang waren sie richtig geil, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, die haben ja eigentlich schon die Tür für Comics nochmal richtig weit aufgemacht, weil ja so wie bei dir und eigentlich auch ein bisschen bei mir, ne, viele haben darüber überhaupt erst wieder mitgekriegt, okay, Comics gibt's, ich meine, gut, das wusste man ja schon immer, ja, und sich dann so ein bisschen durchgeangelt, weil bei mir war es auch so, ich bin dann quasi dadurch wieder so mehr an Spider-Man, dann habe ich gesehen, okay, was gibt's denn da, gibt's bei Spider-Man, es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja irgendwie drei oder vier und dann, oh, es gibt ja sogar, okay, Marvel Cinematic Universe, aber es gibt ja auch das Multiverse und Spider-Verse und was weiß ich was und dann bin ich auf Universe X und Earth X und dann merkst du eigentlich erstmal, was es wirklich alles gibt bei Comics, ja, und auch selbst die Mainstream-Comics von DC und Marvel, wie vielschichtig die eigentlich sind und was es da alles gibt Und dann bin ich auch tatsächlich über, ich weiß nicht, ob du Cinema Strikes Back kennst,
Ja.
den Kanal. Da hat der Alper mal ein Video gemacht, irgendwie die 10 besten Comics oder sowas. Und da bin ich dann auch auf einen, den ich hier nachher besprechen werde, gestoßen. Und dann da über die Verlage und so weiter habe ich mich dazu ein bisschen durchgehangelt und auch im Nachhinein jetzt wieder so ein paar Klassiker wie zum Beispiel Akira. Habe ich zwar den Film geschaut gehabt, aber nie die Comics gelesen oder den Comic. Den habe ich jetzt auch gelesen gehabt dann vor einiger Zeit. Hat sehr lange gedauert, aber der ist auch geil, ja, und so. So bin ich da auch wieder reingekommen ein bisschen.
Ja, das sind auch wie jetzt du schon sagst, Akira und so, das ist ja so das ist der Manga oder der Anime, der halt richtig groß ist und wirklich schon seit Jahrzehnten eigentlich die Popkultur auch prägt, ne? Ich glaube, das war ja auch das erste Mal, dass so richtig das Cyberpunk-Thema irgendwo vorkam auch.
Ja, genau. Und das ist ja das Lustige eigentlich immer, wenn du im Nachhinein solche Sachen dann liest, dann merkst du erst die ganzen anderen Sachen, die du schon gesehen hast oder gelesen hast, ne, wie viel die davon eigentlich dann inspiriert wurden und wie viel die sich davon genommen hatten. Also auch, okay, jetzt kein Comic, aber Ghost in the Shell als Film. Also ich meine, jetzt das Original, ja, wenn du das gesehen hast, dann kennst du so viele Sachen, die in neuen Filmen auftauchen, schon vom Thema
Ja.
her und von der Umsetzung. Das ist echt interessant. Ganz kurz eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das, vielleicht war das auch nur Wahrnehmung von mir, aber du hast gesagt, eine Manga war eine Zeit lang so ein bisschen das dominierende Comic-Thema, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest in Deutschland. Also.
Genau zu der Zeit, wo das, ich weiß gar nicht, wie das war. Also ich bin jetzt 30, bei mir war das irgendwann so mit 13, 14, glaube ich, da wo eben RTL 2 so krass war mit Animes. Da kam auch das Manga-Thema echt ganz groß, und das ist ja auch mittlerweile, also für mein Bewusstsein zumindest, war das Manga-Thema dann da sehr groß durch die Animes. Und das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr dominierender Markt auch. Also ich höre das auch immer wieder von Comicladenbesitzer, die auch sagen, dass wirklich die Comicläden sehr, sehr gut von Mangas schon alleine nur leben, von dem Manga-Markt. Das ist halt auch echt krass. Das kriegt man irgendwie so, wenn man jetzt sich nur auf Comics bezieht. Ich meine, das ist beides ja irgendwie Comics, aber jetzt Comics jetzt im Bereich Marvel, DC, Splitter Cross Cult, da ist es dann schon, da kriegt man das Ganze gar nicht so mit. Aber die Manga-Szene und auch dann halt auch Anime- und Cosplay-Szene, die sind in Deutschland schon auch recht groß. Also wirklich sehr groß.
Ja, genau. Also für mich ist es immer so als Laie, wenn ich eben in eine normale Buchhandlung reingehe, ne, und da guckst du aufs Comicregal. Das Comicregal ist eigentlich 90% Manga eigentlich
Ja.
und dann nochmal 10% restliche Comics. Und wenn Leute da was kaufen, gehen die meistens mit sowas raus. Würdest du sagen, dass auch das Manga, die Manga-Art, auch jetzt die aktuellen Nicht-Manga-Comics so beeinflusst hat, oder ist das was eher trotzdem so eher nebenher läuft?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, doch, ich würde sagen, das hat sich beides schon ein bisschen beeinflusst auch. Ich denke, dass die beiden Medien da voneinander ein bisschen profitieren auch. Man merkt teilweise auch ich weiß gar nicht, bei welcher Reihe das war, bei irgendeiner Marvel-Reihe war das auch. Da hast du auch öfters mal Zeichner oder Zeichnerinnen, die dann auch den Stil aus westlichen Comics und dann aus Manga ein bisschen vereinen auch, dass das schon in die Richtung auch ein bisschen geht und nicht alles nur so echt gezeichnet ist oder cartoonig oder so.
Ja.
Ja.
Und das Letzte, was ich noch hier hatte, was mir aufgefallen ist, wie ich noch mal ein bisschen über Comics nachgedacht habe, ich kann mich erinnern, so eine Zeit, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht so 2000er, da war so das Thema Graphic Novel auf einmal irgendwie so ein bisschen gehypt, weil, glaube ich, auch dann so der normale Feuilleton-Journalist, da war immer so, ja, Comics können ja auch richtige Stories erzählen. Und da muss ich dazu sagen, ja, ich habe mir mal ein paar von denen angeguckt und ich finde, also Graphic Novels ist für mich was, keine Ahnung, da werde ich nicht überhaupt nicht mit warm mit, mal. Meistens auch der Zeichenstil, aber eigentlich finde ich, für mich Comics müssen halt auch eigentlich irgendwas total Überzeichnendes erzählen. Also wenn ich eine normale Handlung will, dann lese ich eigentlich keinen Comic. Das ist zumindest bei mir
Okay.
irgendwie so. Ja, ja dann vielleicht nochmal, bevor wir dann zu unseren Empfehlungen kommen. Also Comics haben wir jetzt schon ein bisschen erzählt, aber wie ist bei dir so das Thema Sci-Fi oder dann auch Star Wars? Sind das auch Themen oder sind es Themen, die jetzt eher im Rahmen von Comics wahrnimmst oder bist du auch jemand, der sich generell für die Themen so ein bisschen interessiert?
Nee, Sci-Fi ist eigentlich schon immer ein Thema, was für mich sehr interessant ist, auch vor allem in Filmen oder so, was auch in ganz verschiedenen, ja, in ganz verschiedenen Genres auch funktioniert. Ich meine, man hat das traditionelle Sci-Fi, was irgendein Zukunftsszenario erzählt. Ich denke, uns alle hat da sehr Star Trek und Star Wars geprägt. Also bei mir ist es eher weniger Star Trek, weil ich irgendwie da gar nicht reingekommen bin. Ich hatte da einfach keine Berührung als Kind. Und ich denke, dann ist es schwierig, da reinzukommen. Ich habe zwar die Discovery-Serie auf Netflix, erste und zweite Staffel, glaube ich, geguckt, aber so wirklich krass drin bin ich deswegen jetzt leider nicht. Soll aber gar nicht heißen, dass das Thema nix ist. Also Star Trek ist mit Sicherheit richtig, richtig cool auch.
Ja, ich glaube, dass du wahrscheinlich als 30-Jähriger gerade die Hochzeit mit Next Generation halt verpasst. Das war ja für viele so in meinem Alter der Einstieg. Und dann war ja lange Durststrecke. Und ich glaube, die Durststrecke ist die, in die du so reingerutscht bist. Und dann Discovery, ja gut, das ist vielleicht auch nicht das beste Star Trek. Ja,
ja, da scheiden sich natürlich die Geister. Schlecht ist es, also ich fand es nicht schlecht, aber irgendwie hat es mich halt nicht du schüttelst mit dem Kopf, okay. Aber mich hat es jetzt halt einfach nicht so begeistern können. Aber da hat mir vielleicht auch einfach dieses Thema Star Trek, dass ich da zu wenig drin bin, einfach gefehlt auch. Um irgendwie alles zu verstehen, warum jetzt die Klingonen, dass die jetzt wieder da sind, warum das jetzt so ein krasses Thema ist. Es war für mich halt so, okay, die sind halt jetzt wieder da. Bei Filmen zum Beispiel ist es so, dass mir Sci-Fi in allen möglichen Formen eigentlich ganz gut gefällt. Sogar Sci-Fi-Horror funktioniert richtig, richtig gut, finde ich. Mhm. Wenn man da mal an einen ganz alten Film denkt, wie Event Horizon, der richtig, richtig gut ist. Ja. Oder der jetzt nicht ganz so alt ist, der auch ein bisschen in die Horrorrichtung geht. Sunshine zum Beispiel fand ich auch großartig, den viele gar nicht auf dem Schirm haben.
Anscheinend. Ich weiß nicht, ist es der mit dem, wo die auf die Sonne zusegeln, mit diesem riesen Schiff oder was?
Genau.
Ah, ja. Doch, der ist gar nicht so schlecht, aber Event Horizon ist richtig geil. Also der ist.
Und da gibt es ja ganz, ganz viele auch, welche, die so gar nicht bekannt sind. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und Sci-Fi-Comics habe ich jetzt zwar noch nicht so krass viele gelesen, leider. Mhm. Aber wenn ich sie dann lese, dann sind sie schon, finde ich, sehr gut gemacht und großartig. Mhm. Da gibt es ja auch Hülle und Fülle, also das ist ja auch Wahnsinn. Und auch Reihen, die sich über 20, 30 Bänden erstrecken und dann immer noch weiterlaufen. Das ist dann schon krass, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganze Welt, eine Welt für sich allein, ja. Und was ich halt auch, gut, mittlerweile ist es ein bisschen was anderes, aber ich habe so das Gefühl, so gerade so, also klar, 70er, 80er ohnehin, aber selbst noch 90er und frühe 2000er waren vielleicht Comics auch im Bereich, jetzt, okay, nicht nur, aber auch eben Sci-Fi und Star Wars auch, da konntest du halt auch Sachen machen, die du im Film noch gar nicht machen konntest, weil einfach die Special Effects noch nicht so weit waren, ja, also das ist halt das auch, du kannst halt einfach nochmal im Comic eigentlich immer nochmal ein Level weitergehen, ja, also auch, genau wie bei Deadpool, ne, da kannst du ja Sachen zeichnen, die kannst du so gar nicht umsetzen, also selbst jetzt im Film geht es gerade so mal, wenn man das ganze Thema Rating und Publikum noch außen vor lässt, also was im Deadpool gezeichnet wird, das kannst du in dem Film ja gar nicht machen, rein technisch zum Teil, ja.
Ja, bei Sci-Fi, gut, dass du es ansprichst, das ist echt so. Vor allem hast du den Vorteil, dass du keine Animationen hast. Du kannst richtig schöne, geile Standbilder zeigen. Also so, wenn du eine komplette Seite oder sagen wir mal sogar zweiseitig ein Bild gestaltest, das von irgendwie einer Weltraumexplosion oder so. Da können wir jetzt diskutieren, wie sinnig das ist, eine Explosion im Weltraum. Aber wenn du da irgendwie, oder eine Detonation, oder wenn irgendwas in die Luft fliegt, oder ein Planet explodiert, oder egal was, das kannst du so schön darstellen. Das ist Wahnsinn. Mhm. Mit so schönen Farben auch. Das kannst du in einem Film, sag ich mal, gar nicht so geil einfangen auch. Ich meine, du hast dann die Szene halt für sich, die gut ist, aber du hast nicht dieses wunderschöne Standbild, was du dir sogar teilweise an die Wand hängen könntest. Mm.
Ja. Und gut, dass du sagst, nochmal eine Frage, die ich dir stellen wollte für dich als Comic-Konnoisseur. Wie lange hältst du dich mit so einem einzelnen Bild auf? Also liest du das so Page-Turner-mäßig oder guckst du wirklich auch die Zeichnungen im Detail an und erfreust dich da?
Ja, das kommt ein bisschen auf den Zeichner oder auf die Zeichnerin drauf an. Es kommt das sehr drauf an, wie sehr mir die Zeichnungen und die Kolorierungen eben gefallen. Weil wenn du jetzt einen oft, und das ist beim Superhelden-Comic-Genre sehr oft so, du hast einen Zeichenstil, der eher so Mittel zum Zweck ist. Also er ist schön, aber er gibt dir jetzt nicht unbedingt einen Mehrwert. so dass du sagst, okay, jedes Panel, also jedes Fenster für sich ist ein Kunstwerk oder so. Wenn das aber der Fall ist, dann hältst du dich wesentlich länger mit dem Comic auf, weil du auf Details achtest und eher so auch die Hintergründe anguckst und so. Und kommt ein bisschen drauf an, aber es zieht dich auch ein bisschen aus dem Comic raus, wenn du dich lang mit den Zeichnungen beschäftigst. Das zieht dich auch aus dem Comic raus, ja. Das ist nicht unbedingt immer im Vorteil.
Ich habe das jetzt bei mir gemerkt, weil ich jetzt halt einfach dann wieder ein bisschen mehr Comics gelesen habe, jetzt als Vorbereitung hier drauf und noch wegen ein paar anderen Sachen. Und dann habe ich mich irgendwie hinterher immer so ein bisschen schlecht gefühlt, ja, weil du liest, oh, der Zeichner hier, so tolles Artwork, und ich habe das Ding halt irgendwie in ein paar Minuten durchgehauen. Ja, dann denke ich, okay, jetzt so viel Zeit da rein in Kolorierung und dieses und jenes, und ich habe es gar nicht richtig gewürdigt, und die Zeichnungen sind ja auch geil, aber auf der anderen Seite, wenn du halt in der Story drin bist, ja, dann willst du halt nicht bei jedem, ah, hier noch was, da noch was. Manchmal entdeckt man so ein Detail und dann ist ganz nice, aber jetzt, ja, ich fliege dann eher irgendwie durch. Manchmal denke ich mir so, oh, ob ich das überhaupt so richtig wertschätze, was da gezeichnet wurde für mich.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, ja. Aber aber es spricht auch irgendwie für den Autor oder für die Autorin, wenn du eben da so krass reingezogen wirst und und ich sag mal, den Comic nahezu inhalierst.
Ja, genau. Wobei, da kommen wir nachher bei meinen Empfehlungen. Bei einem habe ich auch lange gebraucht, bis ich ihn wirklich so komplett inhalieren konnte. Ja, das war eher so wie so ein guter Käse. Ja, da muss man sich durchkämpfen. Aber dann war's. Ja, aber dann lass uns doch mal reingehen. Du hast ein paar Sachen mitgebracht. Was ist denn der erste Comic, über den du erzählen wolltest?
Mein erster Comic ist Vaders Festung. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen vorgreifen, weil bei Star Wars gibt's ja ganz, ganz viele. Und ich habe auch sehr spät erst mit Star Wars Comics angefangen zu lesen. Also ich habe da war schon das ganze Thema Disney kauft Star Wars auf, war das schon durch. Und habe mich dann, da war ich dann auch schon in dem Superhelden-Thema recht groß drin und habe auch schon nebenbei andere Comics gelesen. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, ich weiß gar nicht, ob das sogar zu der Zeit war, als Episode 7 rauskam. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht war es auch schon vorher. Aber da war gerade das Thema Star Wars auch ein bisschen wieder medial groß und da habe ich mir dann mal gedacht, ey, ich wage den Schritt und kaufe mir mal einen Star Wars Comic. Und das ist ja, also man muss sich das vorstellen, wenn man Comicleser ist, es ist wirklich immer ein großer Schritt, wenn man mit irgendwas Neuem beginnt, wo man weiß, das läuft jetzt ein ganzes Stück und es hört auch nicht auf. Weil dann verlierst du dich da drin und es ist ziemlich auch teuer, dieses Hobby. Deswegen bin ich auch immer bei großen Reihen, die schon länger laufen, die jetzt irgendwie, wie vorhin schon erwähnt, 20, 30 Bände haben, bin ich dann schon immer vorsichtig, da einzusteigen, auch wenn ich da richtig Bock drauf hätte, weil bis du da alles nachgeholt hast, sind schon wieder 10 weitere Comics draußen und es geht einfach unfassbar ins Geld. Das ist krank. Auf jeden Fall habe ich mir dann den Comic Star Wars Vader Down geholt. War da sehr begeistert davon, hat mir sehr gefallen. Ich hatte keine Erwartungen eigentlich und war dann wirklich sehr positiv überrascht. Und dann habe ich mir ein Abo gemacht für das Heft und seitdem bin ich Abonnent für die Heftreihe. Muss ich das so vorstellen? Es läuft dann immer eine Heftreihe und parallel dazu kommen auch immer mal noch Sammelbände raus. Also das ist ähnlich bei Marvel und DC ist es genauso. Und diese Hefte kommen aber auch nochmal als Sammelband raus, aber es dauert halt ein bisschen, bis die rauskommen, weil die haben da ein bisschen verzögertes Veröffentlichungsdings. Und irgendwann in dieser Heftreihe kam dann nach alle möglichen anderen Vader-Comics kam dann irgendwann die Comicreihe Vaders Festung. Und da war ich schon so, Vaders Festung, interessant. Und in der Reihe geht es eigentlich nur darum, dass Vader, um tiefer in die dunkle Seite einzutauchen, muss er sich einen Knotenpunkt aufbauen. Einen Ort, wo er die dunkle Seite nochmal tiefer inhalieren kann sozusagen oder da meditieren kann und die aufzusaugen, um seine Wut aufzubauen und sich zu kanalisieren. Und der hat sich dann einfach gedacht, der Vader, hey, da gehen wir doch auf den, auf dem Planeten, und den Planeten habe ich jetzt leider vergessen.
Mustafa ist, glaube ich, oder? Zumindest eine der Festungen, die er...
Ja, das ist der, wo er mit Ding gekämpft hat, mit Obi-Wan. Ich hab's auf der Zunge, aber ich krieg's gerade nicht raus.
Ich glaube Mustafa, aber ich bin mir nicht ganz
sicher. Mustafa, genau, Mustafa. Ich hatte auch gerade irgendwas mit Muff. Mustafa, genau war's. Und dann dachte er, hey, da war meine Geburtsstätte und da baue ich meine Festung auf diesen Lavaplaneten. Und da geht's eben darum, wie er sich diese Festung aufbaut, wie die Festung eben aussieht. Und das klingt jetzt gar nicht so spannend eigentlich. Aber es ist super geil geschrieben, super geil gezeichnet und man kriegt nochmal, also es ist irgendwie auch so eine Vergangenheitsbewältigung nochmal für Vader und so. Und das ist, geht richtig tief. Und ey, es ist so eine geile Dreingabe einfach für jeden Star Wars-Fan, weil es nochmal so einen zusätzlichen Schub gibt und dir nochmal Vader ganz anders präsentiert, auch so, dass er immer noch als Darth Vader so hin und her gerissen ist. Und gerade auch am Höhepunkt seiner Phase auf der dunklen Seite der Macht, nochmal, dass man als Leser immer noch sieht, wie hin und her gerissen der ist, dass er trotzdem irgendwie doch auch noch Anakin ist. Und keine Ahnung, es ist wirklich grandios gut.
Und das ist, du hast gesagt, das kam schon nach Disney-Übernahme, also das heißt, es ist auch offizieller Kanon, was da passiert dann,
genau,
wahrscheinlich.
Genau, es ist offizieller Kanon.
Ja, okay. Ja, ich meine, also ich habe tatsächlich die auch auf meiner Liste, aber noch nie gelesen, weil halt ich, also Vader, das ist irgendwie, jetzt, jeder findet den geil, aber es ist halt auch einfach so, es ist halt einer der besten Charaktere eigentlich bei Star Wars.
Und da muss ich kurz einlenken, das war bei mir gar nicht mal so der Fall. Für mich war Vader halt immer der krasse Bösewicht, weil ich ja ich bin ja auch mit Episode 4, 5, 6 aufgewachsen.
So wie es sein soll, ja. So wie es sein soll auch.
Ja, aber für mich, bei mir waren die Filme ja, da habe ich die Filme im Fernsehen wahrgenommen. Die Star Wars-Filme, die ich im Kino gesehen habe, die für mich richtig da waren, wo für mich das Thema Star Wars richtig groß war, das war Episode 1, 2, 3. Tatsächlich, ja. Ja. Schwierig, ich weiß, schwierig. Aber, und für mich war Vader halt immer der krasse Bösewicht, aber der war für mich immer nie so richtig greifbar, der Charakter. Also der hatte wenig Facetten irgendwie. Und ich muss sagen, als ich das erste Vader-Comic in der Hand hatte, dachte ich mir so, ja, okay, wird schon irgendwann dann mal was von Boba Fett kommen. Weil ich finde Boba Fett oder Jango Fett halt einfach viel, viel geiler. Also die ganze Kopfgeldjäger-Sache finde ich richtig krass interessant. Und und dachte ich halt so, naja, da werde ich dann schon mal da in der Richtung Comic lesen. Bis dahin lese ich halt jetzt mal Vader. Und ich war dann so krass positiv überrascht, weil mir der Charakter ganz anders dargestellt worden ist, als es in den ersten drei, Episode 4 bis 6 überhaupt der Fall war. Und der Vader wirkt auch viel, viel größer in den Comics. Also der sieht da viel größer aus, wie so ein Riese und viel brachialer und irgendwie bebt um ihn herum schon einfach die Umgebung, wenn er nur auftaucht, ein bisschen wütend wird und so. Also er ist richtig eine Naturgewalt und das kam in den Filmen nie so richtig rüber. Und das spürt man in den Comics richtig, richtig heftig. Ja. Also diese Zerrissenheit ist eigentlich permanent da. Das ist Wahnsinn. Ja.
Ja, ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, gerade bei Star Wars, weil ich finde halt in 4, 5 und 6, eine der Sachen, die dem Vader so ein bisschen ausmacht, ist ja genau, dass du weißt eigentlich nicht wirklich viel, ja, und erst ist er so das pure Böse und halt mit der Maske und weil er auch nicht mal richtig mehr ein Mensch ist und so weiter, und dann, klar, kommt er irgendwann raus, okay, erstens, er ist der Vater, okay, klar, aber dann auch in Episode 6 merkst du, dass und in Episode 6 merkst du wirklich, dass es so hin und her gerissen ist, so ganz leicht, ja, und aber ich finde halt, eine der Faszination ist halt, dass du eigentlich überhaupt nicht weißt, weil wenn du das erfährst, so, okay, der ist der Vater, ja, damals war das wirklich so, oh Gott, was hat das jetzt alles zu heißen, ja.
Wer hat damit gerechnet, bitte?
Ja, und das lässt ja so viele Sachen offen, ja, und dann, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn viel auserzählt wird. Zum Beispiel, das ist auch eines meiner Probleme mit den Prequels, dass manche von den Sachen, keine Ahnung, also das muss man gar nicht unbedingt wissen oder das bringt auch nichts. Aber Und da kommen wir dann gleich auch bei meinem Comic dazu. Ich finde in Comics, das ist genau wieder das, ich finde, da ist es, da macht für mich das auch weniger aus, wenn man da mal so ein bisschen so Sachen irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, nicht erforscht, aber erzählt, ja, und da reingeht und halt so ein paar Facetten dazu macht, ja. Und von daher, also die Reihe hat mich auch schon mal interessiert, aber ich habe noch nie so wirklich die Zeit gefunden und auch den Willen letztlich da zu lesen, aber werde ich, glaube ich, auf jeden Fall noch machen müssen.
Ne? Mach das. Du brauchst überhaupt kein Band vorher lesen oder so. Also der funktioniert komplett alleine. Man merkt zwar am Anfang, dass es halt eine Fortsetzung ist zu einem Heft vorher oder so, aber die Informationen, die man hat, die man braucht, die hat man schon als Star Wars Fan.
Okay. Ja, bin ich mal gespannt.
Also sorry, dass ich jetzt direkt nochmal reingrätsch. Aber das ist sowieso so ein Punkt, was man bei den Star Wars Comics hoch anrechnen kann oder muss. Ist, dass die man hat zwar diese Hefte, die dann wirklich chronologisch eine Nummerierung haben und so, die dann auch immer fortlaufend sind, aber die Bände werden dann für sich veröffentlicht. Die haben keine Nummerierung. Also zum Beispiel Vaders Festung steht eigentlich für sich, ist jetzt keine Nummer 3 oder 4 in den Vader-Comics rein oder so. Und man kann da gut auch einfach Bände kaufen und die dann einfach weglesen und kann dann auch sagen, okay, ich lasse es jetzt. Man muss da nicht wie bei Spider-Man oder so, bei dem dann irgendwie, keine Ahnung, schon der 10. Sammelband draußen ist, muss man dann irgendwie, und dann liest man Band 11 komplett random und merkt dann, okay, ich hätte eigentlich Band 1 bis 4 lesen müssen, um da irgendwas zu verstehen.
Ja, stimmt. Das ist tatsächlich gerade bei den Marvel-Helden-Comics so ein bisschen ein Problem, ne? Dadurch, dass die über so viele Jahre so viele Wendungen genommen haben. Wenn du da einsteigst in so eine Serie, dann so, okay, ja, was ist jetzt? Ja. Auf der anderen Seite rebooten die ja jeden Charakter alle 3 Jahre nochmal mindestens. Ja.
Und kein Charakter stirbt so wirklich.
Also ich habe jetzt hier jetzt schweife ich schon wieder ab, aber ich habe jetzt hier gerade irgendwie Spider-Gwen und was weiß ich, was alles noch rumliegen. Ja. Also, die kriegen immer wieder nochmal. Ja, aber cool, also da habe ich, das heißt, ich habe schon wieder ein Buch, was ich lesen muss.
Unbedingt.
Und dazu passt auch ein bisschen, was ich jetzt habe. Ich habe nämlich für Star Wars Dark Empire. Dark Empire ist jetzt so wie eben Vader und die Marvel-Comics, die ersten waren, die wieder nach der Disney-Übernahme und auch dem Wechsel rüber zu Marvel wieder kamen, ist Dark Empire, glaube ich, der erste oder die zweite Reihe, die damals bei Dark Horse rauskam. Also ich glaube, ganz am Anfang, wenn ich mich recht entsinne, gab es schon mal in ganz früh Marvel-Comics von Star Wars. Dann haben, glaube ich, sie die Rechte verloren an Dark Horse. Und dann war Anfang der 90er, glaube ich, 91, 92, wie Dark Horse angefangen hat mit ihren Star-Wars-Comics. Also ich habe die damals alle gar nicht mitbekommen. Ich kann mich aber tatsächlich lustigerweise noch erinnern. Das habe ich relativ gut vor meinem geistigen Auge. Ich war früher mal, hatten wir so einen kleinen Star-Trek-Fanclub. Und einer davon hatte einen Comic von Clone Wars. Keine Ahnung aus welcher Reihe, aber ich kann mich an dieses Cover von diesen Clone Wars Comics in den 90ern erinnern. Und das ist, suche ich immer seitdem. Ja. Das war, oh Gott, Clone Wars, da gibt es Stories dazu. Das war ja damals undenkbar. Ja. Ich kannte ja nur die Filme. Naja, aber auf jeden Fall, und aus der Zeit, Anfang der 90er, kommt Dark Empire. Und Dark Empire ist eigentlich ganz interessant, weil das spielt, glaube ich, so ungefähr 6 Jahre nach der Schlacht von Endor. Und spielt in der Zeit, in der quasi der Krieg noch nicht wirklich vorbei ist, sondern das Empire ist wieder erstarkt. Und da kommt jetzt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber eigentlich in den ersten 30 Seiten kommt schon relativ viel. Unter anderem eben, dass der Imperator wieder da ist. Ja? Es geht gleich zur Sache, ja? Nämlich Luke spürt, die dunkle Macht ist wieder da, der Imperator ist da und lässt sich quasi dann, will ich jetzt nicht alles auserzählen, aber es endet quasi damit, dass er die Seiten wechselt und wieder zum Imperator geht und quasi der Nachfolger seines Vaters wird.
Oh, krass.
Und dann, genau, das ist eigentlich eine ziemlich krasse Prämisse, und was ich auch krass finde, ist, dass es wirklich der Teil der Handlung wird innerhalb von, also ich habe den Sammelband Dark Empire, sollte ich vielleicht dazu sagen, das sind 3 große Bände, wobei der dritte der kürzeste ist, und das waren damals eben, glaube ich, 2 Jahre oder 1 Jahr lang Comicreihen, die alle 2 Wochen rauskamen. Und gefühlt würde ich sagen, in der 2. oder 3. Comicausgabe ist es schon passiert, dass Luke quasi die Seite gewechselt hat. Und ja, und dann wird quasi in den Comics erzählt, wie die Rebellen weiterhin gegen das Imperium kämpfen, die jetzt total erstarkt sind, die quasi auch wieder die Oberhand haben, die Mon Calamari angreifen, da kommen total geile neue Raumschiffe vor, Devastoren, die irgendwie über dem Planeten schweben und den halben Planeten so ein bisschen auseinandernehmen und recyceln in neue Raumschiffe. Es kommen später, in den späteren Folgen kommen richtig, richtig geile neue Raumschiffe und auch so eine Art, schon so fast so MechWarrior vor, ja, die so riesige Roboter. Es kommt das erste Mal so, zumindest das erste Mal für mich, Dark Trooper vor, also Stormtrooper, die aber auch die dunkle Macht ein bisschen haben, die dunkle Seite der Macht haben. Also da kommen richtig geile Sachen vor, ja. Und das Lustige für mich war, wie ich den Comic gelesen habe, wenn man die Sequels sich anschaut, vor allem dann Episode 9, das Gefühl, vieles von dem, was da passiert ist, in den Comics schon mal ein bisschen anders erzählt wurde. Ja? Also klar, dass der Imperator wieder lebt und, ich spoilere jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, das wird ganz am Anfang erzählt, dass der Imperator lebt, weil er Klone von sich angefertigt hat und quasi nach seinem Tod in die Klone übergesprungen ist, ja, und dann hat er noch weitere Klone und sein Plan ist, er will sich quasi von Klon zu Klon durchhangeln, sucht jetzt aber auch einen machtsensitiven Körper, um reinzugehen, und da wird natürlich dann Luke und Lukes Familie, Leia hat Kinder mit Han Solo da, das wird natürlich dann sehr interessant für den Imperator. Unter anderem gibt es dann auch einen Planeten, auf dem die Sith Lords früher waren, einen anderen Planeten, auf dem die Jedi früher waren, wo auch so eine Festung ist, die fast aussieht wie Exegol in Episode 9. Und das waren eigentlich alles Sachen, die ich bei Episode 9 relativ dürftig fand. Ja? Also, dass auf einmal der Imperator wieder da ist, dass diese Klon-Story, das fand ich alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, in den Comics fand ich es irgendwie gut. Das ist halt wieder der Unterschied, was du vielleicht in einem Comic machen kannst, ja. Und in einem Film, wenn es nicht vernünftig erzählt wird, wieder schwierig ist, ja. Und aber ich finde an der Reihe halt geil, dass es einfach so, so ein Gedankenspiel ist. Ja, was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn Luke zur dunklen Seite überwechselt, was ja nicht komplett. Ich meine, das deutet sich ja so ein bisschen an, ja, in 5 und 6, ja, dass er auf jeden Fall viel, viel, ja, Anger will ich sagen, ne? Viel, viel, viel Furcht, aber auch viel Aggression in sich hat und so ein bisschen schon fast drüber wechselt irgendwann, ja, und sich schwarz anzieht und so. Also das ist einfach so ein bisschen weiter und dann darauf halt eine geile Story erzählt wird, wo wir viel mit Solo, Leia ist auch eine richtig geile Rolle da, ja, die eben auch dann schon eine Jedi-Kriegerin ist, die ihre Kinder hat, die aber auch kämpft und alles. Also es ist alles gut gemacht. Allerdings muss ich sagen, dass es hinten raus, wie bei den Filmen auch dann, ja, mit dem dritten Band, habe ich das Gefühl, da wurde es ein bisschen gerusht. Der dritte Band ist auch maximal ein Drittel von den anderen beiden im Umfang her. Und da wird das Ganze dann relativ schnell zu Ende erzählt. Und wie das dann zu Ende erzählt wird, auch da wieder, also in dem Film würde man sich mega drüber aufregen, würde sagen, okay, das ist alles sehr, sehr einfach. Aber dazwischen sind halt einfach richtig geile kleine Storys erzählt. Auch Boba Fett lebt wieder und macht Jagd. Ist auch ziemlicher Badass da. Auch da, was ich geil finde, ist da die Zeichnung. Also das ist aus den 90ern, das heißt für mich als Laie, ich würde sagen, es hat auch einen ziemlichen Oldschool-Zeichenstil, ja. Der dann auch im letzten Band, ich glaube, da hat der Illustrator oder die Illustratorin gewechselt, ist es ein bisschen anders. Da gefällt es mir nicht mehr hundertprozentig so gut. Aber in den ersten ist es halt dieses ganz klassische, wenn man sich auch die alten Kinoplakate anschaut und so weiter, genau so, ja. Was ein bisschen weird ist, ist zwischendurch, dass man ja quasi Luke und allen anderen folgt und die sehen nicht hundertprozentig so aus wie im Film. Also klar, sie sind ja gezeichnet, aber manchmal erkennt man es, manchmal sieht es ein bisschen anders aus. Da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Und das ja, was ist, ich halt wirklich, ja.
Das ist wirklich immer ein bisschen schwierig bei Comics halt, auch wenn dann der Zeichner die Charakter halt schlecht trifft.
Ja, also ich würde gar nicht sagen schlecht, ja. Ich würde sogar sagen, also irgendwie ist ja auch gut, ne, dass sie nicht genau aussehen wie im Film. Weil ich glaube, das war auch Absicht. Ne? Du willst es vielleicht ein bisschen loslösen und manchmal erinnern sie daran, aber man muss sich halt kurz dran gewöhnen. Und manchmal gibt es so Shots, will ich sagen, also Frames, ja, wo es wirklich fast aussieht wie nachgezeichnet in einem Film. Und in anderen, wenn da jetzt nicht gestanden wäre, dass es gerade Solo sein soll oder Luke, hättest du es vielleicht gar nicht erkannt. Ja, und, ja, aber ja, genau, aber ansonsten geile Sachen. Sie finden ja natürlich verschiedene Jedi überall. Ja, es gibt richtig geile Kämpfe, geile Maschinen. Also das war richtig cool, ja, und zu der Zeit halt auch einfach gab es ja quasi noch keine andere Star Wars Erzählung, das war ja vor den Prequels, ja, da hat es glaube ich auch noch ein bisschen einen anderen Stellenwert gehabt. Jetzt ist es eben logischerweise kein Kanon, aber halt also als Gedankenexperiment finde ich es richtig geil. Der Nachteil ist glaube ich, dass die relativ schwer zu kriegen sind, wenn man es als physikalische Ausgabe sucht, weil die so alt sind und eben die nicht mehr die Rechte haben. Also man kann es digital lesen oder man guckt halt auf eBay. Ich hab mir das auf eBay noch halbwegs erträglich irgendwie geschossen jetzt. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Lesereise. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf gekriegt, noch ein paar von diesen anderen Comics wieder zu lesen.
Ja, das klingt auf jeden Fall so, als hätten die Autor oder Autorinnen richtig, richtig, richtig Spaß gehabt.
Also ja, die haben sich ausgetobt einfach. Und das ist so ein bisschen, wie ich das gelesen habe, weil, also ich habe es schon zwei, dreimal gesagt, aber das war genau das Lustige. In dem Film hätte ich mich, oder habe ich mich ja im Fall von den Sequels auch wirklich drüber aufgeregt zum Teil. Aber im Comic war es halt so over the top, ja. Es wird natürlich wieder eine neue Waffe gebaut, ja, und wieder die Waffe macht wieder das Gleiche wie alle anderen Waffen in den Star Wars Filmen.
Es ist Star Wars.
Sie zerstört Planeten, ja, aber es ist irgendwie auch der Imperator dann in seinen Klonen und also da sind schon richtig geile Ideen drin und du merkst, dass die einfach komplett crazy einfach mal gedacht haben, okay, was können wir hier eigentlich alles machen und ja, also von daher fand ich das eigentlich richtig cool. Ne? Genau, das war mein Star Wars Comic-Erlebnis. Ja.
Da möchte ich nochmal ganz kurz einlenken. die ganzen Sachen, die bei Star Wars nicht mehr Kanon sind, also alles, was vor der Disney-Übernahme an Comics veröffentlicht worden ist, und über Dark Horse und dann, ich weiß gar nicht, wer hat es nach Dark Horse dann veröffentlicht?
Es gab ganz kurz noch einen anderen Verlag, habe ich jetzt peinlicherweise vergessen, aber ich glaube, der andere Verlag hat es nur ganz kurz und ansonsten war es eigentlich meistens Dark Horse und Marvel, das halt hin und her
gewechselt. Ja, Marvel hat dann die Disney-Übernahme hat Marvel dann übernommen. Mhm. Und die ganzen Sachen, die dann bei Dark Horse und dem anderen Verlag, den wir jetzt fälschlicherweise vergessen haben, herauskamen, die Sachen gibt's, die kommen jetzt auch nochmal neu aufgelegt raus, in einer schicken Hardcover-Variante und heißen dann Star Wars Legends.
Ah, okay, cool. Blackthorn ist übrigens einer von den Verlagen, ich habe gerade nochmal geguckt.
Wow, okay, das sagt mir gar nichts.
Habe ich professionell gegoogelt, nebenher. Marvel, Pendulum Press, Newspaper Strip, Blackthorn, Dark Horse und dann wieder Marvel. Und dann IDW Publishing, keine Ahnung, was das ist.
Ne? Ach so, IDW, ja, da hatte ich auch mal kurz. IDW hat auch Star Trek Comics.
Okay,
ja. Ja, aber ich kenne mich mit den amerikanischen Verlägen, kenne ich mich auch nicht so aus. Hm. Da bin ich nicht so ganz so tief drin, weil ich lese ja überwiegend Deutsch.
Ja, das sollte ich noch sagen. Ich lese eigentlich überwiegend Englisch, weil ich mir das irgendwie mal so angewöhnt habe. Ich glaube, wahrscheinlich genau wie bei Filmen und Serien ist mittlerweile Übersetzungsarbeit besser, ne? Aber ich fand, früher war das oft, dass die Übersetzungen einfach, also zumindest, ich kann es für Comics nicht beurteilen, ehrlicherweise, ja. Aber bei Filmen waren die halt manchmal wirklich so schlecht, dass ich gesagt habe, ich lese lieber Englisch. Und jetzt bei denen ist es ja so, dass manche, glaube ich, von denen auch gar nicht auf Deutsch so einfach zu haben sind, gerade von diesen alten Dark Horse-Sachen.
Es wird auch nicht alles nach Deutschland importiert oder halt übersetzt. Das muss man ja auch dazu sagen. Ist ja auch immer noch bei Marvel und DC so, dass nicht alles von Panini herausgegeben wird, was teilweise ein bisschen schade ist. Es wird halt hauptsächlich das herausgegeben, was halt auch gut läuft oder wovon man ausgeht, dass es gut läuft. Der Mainstream halt.
Ja, ich meine, gut, Deutsch ist halt auch nicht, trotz allem dann nicht so ein großer Markt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie wir comic-mäßig. Ich meine, es gibt ja Märkte, wo wir zwar klein sind, aber viel Umsatz machen, Brettspiele oder so. Bei Comics weiß ich es gar nicht, ob die Deutschen so die Comic-Freaks sind.
Schwer zu sagen. Ich denke, dass das in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich zugenommen hat, natürlich. Durch die ganzen Marvel-Filme und DC-Filme und so. Durch das Filmuniversum. Oder auch jetzt halt Serien und so. Aber schwierig zu sagen. Also, ja. Angekommen in der Gesellschaft ist auf jeden Fall noch nicht so richtig. Immer noch
nicht so richtig. Leider. Wenn man sagt, man liest Comics, dann kriegt man immer noch so ein bisschen so einen Blick, so, oh Gott, der Arme, der kann nicht richtig lesen.
Ja, der Arme.
Muss Comics lesen.
Braucht Bilder zum Lesen.
Ja, genau. Ja, gut, aber so ist es. Ja, was hast du denn dann ansonsten noch auf deiner Empfehlungsliste für uns?
Ach so, ja, ich habe ja noch ein paar Comics. Ja. Ich habe noch Descender dabei.
Okay, es sagt mir gar nichts.
Ja, ist im Splitter Verlag veröffentlicht worden, ist auch von einem ist von einem bekannten Autor geschrieben, und zwar der Jeff Lemire, wie man es aussprechen möchte. Der hat schon den Comic zum Beispiel Sweet Tooth gemacht, schreibt auch einige Marvel- und DC-Comics. Jetzt habe ich vielleicht einen Quatsch erzählt, vielleicht hat er nur Marvel-Comics geschrieben. Aber er ist ein ziemlich bekannter Autor mittlerweile, der macht ganz viele Reihen und ist auch immer noch Big in Business, sage ich jetzt mal, sehr geschätzt auch. Also fast alles, was er schreibt, ist wirklich auch richtig gut. Und der hat eine Reihe gemacht, die heißt Descender. Und darum geht es um eine alternative Sci-Fi-Geschichte, wo die Welt sich schon ins, also die Welt, also die Menschheit hat sich schon ins Weltraum bevölkert und ist ausgewandert und hat da schon so seine Kultur aufgebaut und etliche Raumstationen neben anderen außerirdischen Zivilisationen und lebt da so. Und irgendwann auf einmal kommen gigantische Robotermaschinen, die einfach die Hälfte oder gezielt, besser gesagt, gezielt Planeten oder Raumstationen angreifen und einen erheblichen Schaden anrichten und dann wieder vernichten.
Um sich Ressourcen zu klauen
Nee,
oder
die
warum?
haben
Oder
einfach nur einen Angriff gestartet und sind danach
okay.
wieder weg.
Oh.
Und das macht was ganz Krasses mit dem Weltraum oder mit der Bevölkerung auf dem Weltraum, denn die überlebt haben, haben einen Hass oder eine Abneigung gegenüber Maschinen entwickelt, also Robotern und so, die mit künstlicher Intelligenz laufen, weil die denen die Schuld für dieses Geschehen geben. Und da entsteht halt wie auch so, schon fast so eine Thematik wie eine Roboterverfolgung und Vernichtung gezielt halt auch und so, was gewisse Parallelen auf andere Weltgeschehnisse sind, die wir schon mal hier hatten. Und das bringt eine richtig krasse Ebene rein und auch ein ganz schön ernstes Thema, finde ich, richtig krass. Und ist ich glaube jetzt in 5 oder, warte, ich müsste mal nachgucken. Ich glaube, es sind insgesamt 5 oder 6 Bände. Und ja, die sind wirklich auch echt großartig. Eins muss ich ein bisschen negativ kritisieren. Die Reihe lässt sich ein bisschen viel Zeit. Also da passiert auch zwischendrin immer mal bis zum Ende hin. Ja, ist ein bisschen wenig geschehen, was da passiert. Das hätte man auch kürzer fassen können. Was aber ganz geil ist, mit dem letzten Band baut die Reihe eine komplett neue Ebene auf und aus dieser komplett neuen Ebene oder Situation entsteht eine neue Comicreihe, die jetzt aktuell sogar frisch läuft und die heißt Ascender.
Ja, passt ja dann vom Namen
Ja.
her.
Sehr gut gemacht. Habe ich aber tatsächlich noch nicht gelesen. Aber ist eine wirklich fantastische Reihe, alles andere ist als ein Feel-Good-Comic, weil es schon sehr deep und düster und brutal auch ist. Und ja, es ist schon krass heftig. Aber es ist eine tolle alternative Story. Was könnte in der Zukunft sein?
Ja, ist auch so ein bisschen ein Trope, den gibt es ja öfter. Ich meine, leicht war das jetzt auch in der Picard-Serie, ja. Auch schwieriges Thema, aber da war das ja auch so leicht mit dieser Androidenfeindlichkeit, ne? Oder gibt es ja öfter. Ich habe jetzt gerade Detroit Become Human gespielt. Da spiele ich
Ja,
ja auch
das
so ein
ist auch
bisschen eine
so,
Rolle.
ne?
Ja, genau. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Wie dick ist es insgesamt? Also wie lange liest man daran? An
Also
den 6 Bänden?
die Bände für sich haben immer so 120 bis 140 Seiten. Ist halt immer ein bisschen schwankend auch. Und ich kann aber noch mal kurz nachgucken, wie viel Bände es wirklich gibt. Muss ich mal kurz nachgucken. Ich habe es total vergessen, es vorzubereiten. Ich habe die anderen Comics vorbereitet. Muss ich mich echt jetzt bei den Hörern und Hörerinnen entschuldigen.
Ja, du, die sind es von mir gewohnt. Vorbereitung wird während des Redens gemacht, wenn überhaupt, ja.
Also, es sind, genau, wie ich gesagt habe, es sind 6 Bände und die kosten auch alles so im Schnitt 20 bis 23 Euro. Gibt's auch digital.
Für den Umfang ist es ja auf jeden Fall
Ja.
gerechtfertigt, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Cooles Thema.
Ist wirklich gut, ist erschienen bei Splitter Verlag und macht echt eine Menge Laune.
Okay, Splitter Verlag ist der deutsche Verlag dann, der die Lokalisierung gemacht hat, oder? Also
Genau.
frage ich als Idiot, als Laie, ja.
Splitter ist der deutsche Verlag, der die aufgelegt hat, genau. Splitter ist nicht so ein typischer also naja, doch irgendwie schon auch. Splitter ist ein vielseitiger Comic-Verlag. Also die haben neben Sci-Fi haben die auch ganz viel Western und viel franco-belgische Sachen halt auch. Und ja, die sind da ziemlich breit aufgestellt. Aber die legen auch sehr viel Sci-Fi-Sachen auf. Auch, wo ich schon vorhin erwähnt habe, so richtig große Reihen auch. Dann habe ich jetzt noch einen ganz besonderen Comic dabei, also besser gesagt, eine Comicreihe, die nicht bei Splitter erschienen ist, bei Cross Cult. Ist auch ein deutscher Verlag, der hauptsächlich im Image Verlag vertreten ist. Also die vertreiben viel Image Comics. Also Image ist der amerikanische Verlag. Und zwar geht es um Saga. Die ist ziemlich bekannt, die Reihe. Und auch sehr beliebt. Aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, weil es eine wirklich tolle Sci-Fi-Story ist. Da geht es darum, ich versuche mal ganz kurz die Story ein bisschen runterzubrechen. Es geht um eine Galaxie, in der es zwei Fraktionen gibt, die sich seit Jahrhunderten eigentlich schon fast permanent bekriegen. Und während diese Kriege herrschen, verlieben sich zwei Krieger und Kriegerinnen aus diesen Fraktionen und versuchen durchzubrennen.
Also Romeo und Julia im Sci-Fi-Setting,
Genau,
ist
es ist ein
angesagt,
bisschen
okay.
kitschig. Also die Prämisse ist ein bisschen kitschig, aber es ist zwar immer das Thema, das Grundthema, weil das halt krasse Probleme in diesem Universum macht. Dass sich halt zwei Personen aus diesen bekriegenden Fraktionen verliebt haben und da irgendwie zusammen durchs Weltall fliegen. Das ist natürlich ein krasses Thema, weil das kriegt natürlich auch jeder mit. Und die werden dann auch gejagt von diesen Fraktionen oder von anderen Fraktionen, die dann noch auf den Plan treten. Und ja, ich will gar nicht weiter erzählen, weil wär ein krasser Spoiler, aber diese ganze Welt, die darum erschaffen wird, die Charaktere, auf die sie treffen, auf ihre Reise, die sind so verrückt und alles so krass dargestellt und so schön gestaltet. Und es werden auch immer Themen aufbereitet, die ja teilweise sogar aktuell waren zu dem Zeitpunkt, als der jeweilige Band erschienen ist. Es wird zum Beispiel, um einfach mal kurz ein Thema zu nennen, es wird zum Beispiel auch das Thema Abtreibung mal thematisiert. Und
Okay, das ist auf jeden Fall kein einfacher Stoff da, ne?
ja, es ist kein einfacher Stoff. Die Reihe ist auch immer mal sehr düster, sehr traurig, aber auch trotzdem ein Feel-Good-Comic, weil er dir ein schönes Gefühl gibt. Es ist witzig erzählt teilweise. Es hat tolle Bilder, die krass überraschend sind, weil einfach mit krasser Kreativität gespielt wird. Ich kann einfach nur mal kurz am Anfang gleich mal was erzählen. Die beiden sind auf der Flucht und wollen halt da von dem Planeten, wo die sich gerade halt kennengelernt haben und verliebt haben und so, wollen die fliehen. Und die haben halt einfach kein Raumschiff und können einfach random mit einem Raumschiff wegfliegen. Die haben aber einen Plan und zwar gibt es den Raketenwald. So, jetzt frage ich dich mal, was stellst du dir unter einen Raketenwald vor?
Wahrscheinlich hunderte Raketensilos, in denen Raketen sind, aus denen man raus oder sowas in die Richtung, ja.
Ja, das war auch mein Gedanke, aber du hast tatsächlich einen Wald mit Bäumen, aber alle diese Bäume sind Raumschiffe. Und du kannst
Okay,
einfach
ja.
mit diesen Raumschiffen, wenn du die zum Laufen halt kriegst, ist nicht ganz so einfach, kannst du mit denen dann halt wegfliegen.
Okay.
Das ist halt
Ja,
einfach schon.
gut.
Du triffst ständig auf so kreative Aspekte einfach. Und das ist total großartig, weil es echt toll ist. Wirklich, du hast nichts, was irgendwie schon mal da war. Es ist nichts verbraucht. Es ist was komplett Frisches, Neues. Und was halt auch tiefgründig ist und auch ein bisschen Mehrwert bietet sogar. Und ja, es ist wirklich fantastisch. Hätte ich nicht gedacht, als ich die Reihe angefangen habe zu lesen, aber die ist wirklich, wirklich fantastisch.
Okay, also schon
Allerdings,
ziemlich abgespaced dann auch mit Raketenwald und
absolut.
solchen Dingen, ja.
Und es ist auch ein bisschen, also Magie ist auch immer mal ein bisschen Thema, aber nicht so überpräsent. Also es wird gezaubert oder Magie angewendet, aber es ist immer eine große Sache, wenn gezaubert oder Magie benutzt wird. Also es ist nicht so, dass es halt überstrapaziert wird oder so. Ja. Und ja, es ist echt fantastisch. Allerdings, und jetzt kommt der Knackpunkt, es gibt schon 9 Bände.
Okay.
Ja.
Also auch wieder ein teurer
Teurer Spaß
Spaß.
und auch ein intensiver Spaß, denn die Comics haben oft so 150 bis 170 Seiten. Also man liest da auch ein gutes Stück dran.
Okay. Und ist die Serie schon fertig oder geht es noch weiter?
Das ist der nächste Knackpunkt. Die haben jetzt seit, glaube ich, 3 Jahren, hat das Künstlerteam hat oder das Kreativteam hat eine Pause eingelegt. Und ich sag mal so, ich hoffe, es geht weiter.
Das
Der
wäre sonst richtig bitter,
9. Band hat einen übertrieben krassen Cliffhanger gehabt. Das ist so furchtbar. Es ist wirklich furchtbar.
ja. Ja, das ist dann richtig nervig, wenn es nicht weitergeht oder nicht zeitig weitergeht, ja.
Ja, aber ich habe irgendeine News vor einem halben Jahr gelesen, dass die irgendwie sich wieder dran setzen und am nächsten Band arbeiten. Aber bis der halt in Deutschland dann auch wieder erscheint, dauert das natürlich. Ich weiß gar nicht, ob aktuell schon irgendwelche Hefte veröffentlicht sind oder so. Aber ja, es ist eine fantastische Reihe, die wirklich jeder Sci-Fi-Fan gelesen haben muss, meiner Meinung nach.
Okay, Saga. Und bei welchem Verlag war das nochmal? Cross oder?
Crosscult. Oder halt, wenn man es
Crosscult.
auf Englisch lesen möchte, bei Image. Es gibt auch mittlerweile schon Compendien dazu von Image. Also Compendien sind halt dann immer mehrere Bände zusammengefasst. Du weißt es ja, bei Hellboy zum Beispiel
Ja,
gibt es
genau,
das ja
ja.
auch. Es sind halt dann auch dicke Brecher zu lesen, weil da sind dann halt, keine Ahnung, 500 plus Seiten drin. Aber man spart sich halt dann ein bisschen Geld auch.
Zumindest so für mich als, ne, als Quereinsteiger und ab und zu mal eine Reihe kaufen, finde ich ja ganz angenehm. Zumal ja normalerweise bei diesen ganzen Kompendien, so ist es übrigens auch bei Dark Empire, dann noch mal ein bisschen Zusätze dabei sind. Noch, meistens wird ja noch ein bisschen Lore erklärt hinten raus, oder noch ein bisschen zusätzliche Artworks gezeigt. Finde ich ja immer ganz cool, ja.
Ja, das stimmt. Man hat ja immer noch ein bisschen so eine Dreingabe.
Ja, nice, weil da passt jetzt lustigerweise, ohne dass ich es geplant hätte, meins, weil das ist nämlich auch Image Verlag. Und ist auch Compendium und das ist East of West. East of West ist von Nick Dragotta und Jonathan Hickman gemacht. Und das ist
Ah,
so.
Jonathan Hickman sagt mir was, ja.
Mir hat es vorher, also ich habe es erwähnt, weil ich habe gesehen, dass die beiden oder auch einzeln zumindest relativ viele gute Marvel-Comics wohl gemacht haben. Fantastic
Ja.
Four und so weiter und da wohl auch richtig gute, ne? Und also die Comic-Reihe, das ist einer der Comics, die damals Alper in seinem Video hatte als so Must-Haves. Und ich muss dazu sagen, ich habe erst ein Drittel davon, weil es eine relativ lange Reihe, ja, ich glaube 45 Bände von 2013 bis 2019.
Wow.
Und das wurde jetzt in Year One, Year Two und Year Three in Sammelbänden rausgebracht. Und ich habe jetzt Year One gelesen und Two und Three habe ich noch vor mir. Gibt es auch, soweit ich weiß, ich habe es versucht, nochmal zu Stümper zu recherchieren. Ich glaube noch nicht auf Deutsch, weil Panini hat damals die Hefte, die ersten paar rausgebracht, aber das hat wohl nicht so geklappt und haben dann irgendwann wieder aufgehört. Deswegen, wenn man es lesen will, glaube ich, im Moment muss man es Englisch lesen. Aber das tickt an sich bei mir halt alle Boxen von allen Sachen, die ich mag. Das spielt in so einer postapokalyptischen Dystopie in einer alternativen Timeline und das ist eigentlich schon, also die Prämisse ist schon mega geil. Die Timeline ist so, die geht davon aus, dass der amerikanische Bürgerkrieg, der US-Bürgerkrieg nie beendet wurde, sondern dass es quasi Anfang des 20. Jahrhunderts einen Friedensvertrag gab zwischen dann mittlerweile 9 verschiedenen Factions. Also klar, Nordstaaten und Südstaaten haben ihre Entsprechungen, aber auch die indigenen Stämme haben da was. Es gibt noch andere 7 verschiedene, ja, die quasi an diesem Krieg beteiligt sind und die haben einen Friedensvertrag geschlossen, weil zu dem Zeitpunkt ein Meteorit eingestürzt ist auf der Erde. Und ich krieg's nicht mehr alles hundertprozentig zusammen, aber das war so ein einschneidendes Erlebnis zusammen mit Prophezeiungen, die dann ein paar Jahre später kamen oder so 50 Jahre später, dass eben dieser Frieden geschlossen wurde. Aber es gibt quasi immer noch die verfeindeten Stämme, mehr oder weniger. Ja, und das ist erstmal schon total geil. Ja, ich meine, klar, es ist sehr US-gefärbt halt mit diesem Thema Bürgerkrieg. Aber das ist schon mal eine interessante Prämisse. Und dann, womit losgeht, ist quasi, dass die Reiter der Apokalypse auf der Erde sind, um die Apokalypse einzuläuten. Ja?
Oh, krass.
Und soweit ich bin jetzt nicht wirklich bibelfest, aber ich glaube, es sind 4 insgesamt eigentlich, aber es tauchen nur 3 auf am Anfang. Ja? Und die 3 sind auch noch als Kinder, so 10-jährige Buben und Mädchen, wiedergeboren. Und der 4. Tod fehlt. Ja? Und damit geht so ein bisschen die Story los. Der hat sich nämlich losgesagt von den anderen dreien, weil auch wieder ganz klassisch, er hat sich quasi in eine Menschenfrau verliebt. Auch wieder total, total wirr. Das ist die Tochter von Mao dem Fünften, der quasi das Asiatische Reich beherrscht. Die haben ein Kind zusammengezeugt und deswegen hat er jetzt kein Interesse mehr an der Apokalypse. Und auch die Menschheit ist quasi geteilt in Menschen, die die Apokalypse wollen und Menschen, die sie nicht wollen. Und dann andere, die eher so ein bisschen opportunistisch dazwischen sind. Und also das ist irgendwie so eine Mischung aus Cyberpunk, weil es ist alles hochtechnologisiert. Es ist aber auch von Konzernen viel dominiert, ja. Alle sind korrupt natürlich. Auch so Shadowrun-Cyberpunk, weil es gibt auch Magie, es gibt Hexen, es gibt Schamanen. Es gibt auch zum Beispiel so ein Orakel, das ist so ein Kind, was aber eigentlich schon komplett in einen Computer oder in eine Maschine eingebunden ist. Ich weiß nicht, ob du Dark Tower kennst, aber wenn man Dark Tower mag, ist auch vieles davon wieder so ein Revolvermann. Der Tod ist nämlich so eine Art Revolvermann oder nicht eine Art, cool. ist ein Revolvermann, der quasi halt als Cowboy da durch die Welt reist und sich da durchschießt und seine Ideen verfolgt. Also das ist alles, mischt Sci-Fi mit Western, mit Postapokalypse und ist mega geil eigentlich, ja. Der Einzige, was ich sagen würde, ist, dass es am Anfang, man muss am Ball bleiben. Das war das, was ich vorhin mit diesem guten Käse meinte. Das erschließt sich einem nicht direkt, weil du wirst sofort reingeschmissen in die Handlung und musst erstmal kapieren, okay, warum sind jetzt hier Kinder, die Menschen töten? Und dann irgendwann kommt man dahinter, gerade halt, weil es Englisch ist, ja, sind vielleicht manche von diesen Begriffen für die Apokalypse und so weiter mit den Namen so ein bisschen, dass man das nicht gleich kapiert oder zumindest beim Weg vielleicht nicht der schnellste ist, ja. Und dann wird es aber richtig geil, ja, weil dann geht es eben, dann kämpfen sie drum, die Apokalypse zu verhindern oder durchzuführen. Die Prophezeiung spielt eine Rolle. Es ist, also, ja, keine Ahnung, also es ist wirklich richtig, richtig gut. Sowohl von der Handlung und auch von den Zeichnungen her, weil das hat so schon einen deutlich moderneren Stil. Ich weiß nicht, ich würde es als relativ clean bezeichnen, aber halt auch richtig gut gemacht. Und auch, also ich, wie gesagt, ich lese das nicht in den einzelnen Bänden, sondern in diesem Kompendium. Und da ist auch richtig hochwertig mit Hochglanzseiten. Da kommt der Druck richtig gut durch. Und ist so eine Mischung aus sehr minimalem Cover-Design und immer so einem kleinen Einleitungstext. Und das ist so total clean gehalten. Weiß, hellgrau, vielleicht eine Illustration und dann die Story. Also finde ich richtig, richtig gut. Hab damals angefangen, wie der dritte Sammelband noch nicht raus war, weil die Story noch nicht fertig war. Deswegen habe ich jetzt nur eins von drei gelesen und jetzt will ich auf jeden Fall die anderen zwei auch noch nachholen, weil, ja, also wenn man sich für irgendeines dieser Themen interessiert, ist da alles drin und es ist zwischendurch auch richtig brutal, ja, aber halt auf die Comic-Art brutal. Genau wie bei deinem Comic, ich glaube, bei Descender hast du es gemeint, geht halt auch viel auf quasi aktuelle Probleme ein, ja, weil logischerweise mit Bürgerkrieg ist auch immer das Thema Rassismus irgendwie präsent, ja, auf einer anderen Ebene natürlich wieder, Korruption, Politiker, ja, also alles wird da miteinander vermischt, aber halt auf eine gute Art und das ist, wenn man sich dann quasi durch die ersten Seiten gekämpft hat und kapiert, was los ist, ist es ein richtiger Page-Turner irgendwann, ja, also finde ich richtig, richtig geil.
Ja, hört sich richtig, richtig gut an.
Es ist kein ganz günstiger Spaß natürlich, ja, weil es halt diese dicken Sammelbände da von Image sind oder man holt sich die einzelnen Comics. Ich weiß nicht, ob das noch auf Deutsch kommen wird. Also angeblich gab es 2019 mal so nochmal einen Versuch, weil ich hatte auch gelesen, dass Amazon Prime sich mal die Rechte gesichert hatte. Mhm. Das wäre natürlich dann nochmal ein Trigger gewesen, aber scheinbar wird das jetzt auch nicht mehr weiterverfolgt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das als Serie umzusetzen einfach auch extrem schwierig und teuer werden würde.
Ja, die sollen erstmal hier Der dunkle Turm als Serie fortsetzen, Amazon. Da haben die ja auch die Rechte gekauft und es ist immer noch nichts passiert. Also da sollen die erstmal da was machen.
Ja, wobei, da muss ich sagen, ich habe den Kinofilm nie gesehen, glücklicherweise. Aber ich, genau, und weiß nicht, ob man dann wirklich eine gute Serie draus machen kann. Ich stelle es mir schwer vor.
Ich glaube, man kann eher eine Serie draus machen als einen Film.
Ja, ein Film ist sowieso Wahnsinn, daraus
zu machen. Ja, ich habe wo der Kinofilm angekündigt worden ist, jetzt schweifen wir total ab, aber wo der Kinofilm angekündigt wurde, habe ich mich dann endlich mal dazu entschlossen, die Bücher zu lesen, beziehungsweise als Hörbücher zu hören, weil das war so ein Thema, wo ich immer schon lesen oder hören wollte halt und habe mich aber nie so richtig dran getraut, weil es halt echt eine Menge Stoff ist, wirklich. Das sind ja irgendwie 8 oder 9 Bücher. Ich habe sie hier stehen, aber hab dann aufgrund dessen, weil der Kinofilm angekündigt worden ist, aber ich glaube, das war am Anfang gar noch nicht klar, dass es nur ein Kinofilm wird. Und dann habe ich halt angefangen, alles zu hören und in diese Welt einzutauchen. Und ich war so begeistert davon und war dann auch kurz bevor der Kinofilm rauskam, war ich dann auch fertig. Und ich habe den Film nicht im Kino geguckt, ich habe dann gewartet, bis die Blu-ray draußen war und habe dann nur die Blu-ray angeguckt und ich war so enttäuscht einfach. Naja, was heißt enttäuscht? Ich habe ja schon erwartet, dass es schlecht wird, weil wie willst du so eine Reihe in einen Film packen, der
Ja.
90 Minuten dauert? 90 Minuten, Leute, was ist denn das?
Das ist schon verrückt. Ja. Also Dark Tower ist wirklich, also ich habe das als Bücher gelesen, ja. Und also ich muss sagen, für mich, das ist mit so das Beste, was ich hier gelesen habe. Also nicht, dass ich jetzt hier ein großer Literaturexperte bin, aber für mich persönlich halt einfach, ja, weil das hat mich so
Das ist
reingezogen, ja, gerade
Wahnsinn.
die letzten zwei Bände. Und ich habe tatsächlich, ich meine, das war ja auch so, dass das King ja mega viel Zeit zwischen den letzten Bänden gebraucht hat, ja, weil er
Ja.
wollte erst gar nicht fertigstellen. Die Hintergrundgeschichte ist ja auch total wahnsinnig, ne? Dass er ja damals beinahe gestorben wäre bei einem Autounfall
Ja,
und dann
genau.
gesagt hat, genau, und dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich die Story, muss ich zumindest fertig machen. Und auch in wie viele andere King-Werke, die irgendwie anschließt, so Last
Ja.
Stand, aber auch alle anderen Sachen. Und dann habe ich das genauso gelesen, wie es auch mit dem letzten Buch, wie das rauskam. Und dann gab es ja noch das nächste da, Wind in the Keyhole oder sowas, was danach spielt. Alles brutal geil. Da gibt es ja auch Marvel-Comics,
Ja.
die habe ich auch gelesen.
Hast du alle gelesen?
Ja.
Ich habe nur den ersten Band gelesen. Den fand ich aber auch schon krass gut.
Also außer ich habe was verpasst, habe ich glaube ich alle gelesen. Ich habe sie mir damals im Comicladen sozusagen abonniert, aber dann mir die Sammelbänder nochmal geholt. Kann sein, dass ich jetzt am Schluss müsste ich tatsächlich mal checken, aber ich meine, ich habe alles gelesen. Und da fand ich es auch wieder ganz elegant gelöst, dass die halt Sachen erzählen, die in den Büchern angerissen werden und da nochmal weiter auserzählt
Ja,
werden.
das ist
Ja.
top.
Kein Sci-Fi, aber auf jeden Fall auch noch ein Tipp generell, Dark Tower,
Absolut, ey.
alles außer
Der
dem
Dunkle
Film.
Turm ist einfach der Wahnsinn. Wirklich
Ja.
krass gut. War ich auch
Ja.
krass überrascht, weil ich irgendwie gedacht habe, ey, so viele Bücher da, ob das gut geht, aber Wahnsinn. Ich glaube, der hat auch ein krasses Alkoholproblem gekriegt, während er die Bücher geschrieben hat, soweit ich mitgekriegt habe.
Ich weiß nicht, ob es an den Büchern lag, aber er hat auf jeden Fall eins gehabt,
Ja.
ne? Oder hat es wahrscheinlich immer noch, nur ist er jetzt halt wahrscheinlich trocken, ja? Aber also genau, zu der Zeit war er, glaube ich, richtig fertig, ja.
Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Leser mit, der das Ende gut fand von Dark Tower. Weil ich habe bis jetzt bei vielen, oder wenn ich so in Foren geguckt habe oder so, haben viele so gemeint, das Ende ist irgendwie kacke halt.
Echt?
Aber ich finde, das ist genau das perfekte Ende einfach.
Also ich habe mich da mit der Rezeption ehrlich gesagt gar nicht so beschäftigt. Ich habe das gelesen und gleichzeitig haben es zwei von meinen Freunden gelesen. Ich war aber der Erste, der fertig war und dann konnte ich nie drüber sprechen.
Oh,
Und dann
schade.
hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, oder wir sollten vielleicht nicht sagen, was das Ende ist, aber
Nee, absolut nicht.
ich finde das Ende auf jeden Fall genau passend für, also es ist das einzige Ende, was für mich Sinn macht eigentlich, ja.
Absolut, genau
Ja.
ab. Genau das wäre mein Satz auch. Das ist genau das Ende, was die Reihe verdient hat, einfach.
Also da gibt es nichts zu meckern.
Nee,
Zu viel.
absolut nicht. Es hat
Ja,
einfach
das
kein
ist
Happy
nochmal.
End.
Aber
Aber
Dark
gut.
Tower ist nochmal ein Thema für sich alleine. Also
Ja.
kann man schon 4 Stunden nur Dark Tower machen. Aber richtig geil,
Stimmt.
einfach. Ne?
Ach, voll die gute Reihe einfach. Und auch vollgespickt mit Popkultur, muss man auch sagen.
Ja.
Also es ist wirklich, wirklich auch ein Nerd-Ding irgendwie halt. Eine Nerd-Reihe auch.
Ja, eben, also da wird so viel, also und auch da wieder, ich glaube, wenn man eben jetzt nicht den US-Hintergrund hat, gerade mit, na, wie heißt der Film, was ja bei denen mega wichtig ist, mit Kansas, We're Not in Kansas Anymore, Somewhere Over the Rainbow, wo kommt das nochmal her? Oh, jetzt habe ich so einen Hänger, auch wieder peinlich. Naja, aber dieser
Sorry, ich komme
eine,
da, glaube ich, gerade nicht hin.
warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Wizard of Oz, genau,
Ach
ne?
ja,
Boah.
natürlich, klar. Wow, warum ist mir das jetzt
Ja.
auch nicht eingefallen? Natürlich, der Zauberer von Oz. Ja, da wird ja auch viel Parallelen geschlagen.
Da sind, glaube ich, viele Sachen, wenn man nicht aus der US-Popkultur kommt, dann fehlen einem, glaube ich, so, aber auch ansonsten. Und halt wirklich auch das Krasse, wenn du andere Sachen von Stephen King liest, ja, wie viel da immer wieder reinpasst. Oder ist immer, ist immer, der nimmt ja die Motive immer wieder auf. Da gibt es ja auch ein Diagramm, so quasi alle Werke, die mit dem Dark Tower verbunden sind. Oder eigentlich ist jedes Werk irgendwie mit dem Dark Tower verbunden. Also ist schon krass, ja.
Ja, das ist verrückt. Da hat sich der Stephen King so sein eigenes Universum gebaut. Das ist
Ja,
schon
wirklich.
verrückt. Aber zu Recht.
Deswegen bin ich bei einer Serie, wäre ich immer noch sehr vorsichtig, ob das vernünftig umgesetzt werden kann. Aber gut, gibt immer, Herr der Ringe wurde auch gut umgesetzt, es gibt immer auch positive Beispiele.
Ja. Ja, ich denke, das würden die schon machen. Was mich eher ein bisschen erschüttert, ist, dass beim Kinofilm Stephen King ja sogar involviert war und er irgendwie das für gut empfunden hat, was sie da treiben.
Ich weiß nicht, da ist ja auch die Frage, ne, was er offiziell sagt, was er gut fand. Er kann ja dann auch den nicht in den Rücken fallen sagen, das ist alles total scheiße. Ja, und keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn man Dark Tower quasi eher ganz abstrakt betrachtet und sagt, das ist halt ein Kinofilm, der das Thema aufnimmt und es nochmal anders verarbeitet, dann wäre es okay.
Aber es ist ja nicht mal ein guter Film. Das ohne Scheiß, das einzige Gute an dem Film ist wirklich das Casting, weil das Casting ist perfekt.
Ja, das ist halt schade, dass sie das halt so verschossen haben, weil ich meine, Idris Elba ist mega geil und auch der Move, ihn als Roland zu nehmen, finde ich auch richtig cool. Das
fand ich auch super.
Muss man sich auch erstmal trauen und da haben wir auch, was ja auch wieder traurig ist heutzutage, dass dann viele Leute da sich drüber beschweren. Dann Matthew McConaughey ist ja auch super, ja. Also schade, dass es dann so enden musste. Aber war eigentlich mit Ansage, ja. Weil wenn du einen Film in 90 Minuten, wie du gesagt hast, machst, dann.
Das ist zum Scheitern verurteilt, ganz ehrlich. Das kann nicht das gut ist, gehen.
Das ist aber so wie, und wieder der Bogen zum Thema Comic, Fantastic Four, ja, ist auch sowas, wo du dich auch jedes Mal fragst, wie kann man es schaffen, einen so schlechten Film aus dem Thema zu machen. Ja.
Und dann auch noch so oft.
Noch mal schlechter. Ja, und noch mal, jeder Film wird noch mal schlechter. Ja. Und dann haben sie ja, glaube ich, der letzte Film wurde ja von einem gemacht. Der hat ja diesen anderen Film gemacht, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, mit den Kids, die auf einmal diese Superkräfte entdecken. Ja. Mir fällt der Name nicht ein. Den Film fand ich ganz cool. Und der hat ja dann den Fantastic Four gemacht, der, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht gedacht war, den ihm aber die Studios dann wieder zerschnitten haben irgendwie. Ja. Und dann ist auch wieder grauenhaft.
Wie es halt immer so ist.
Ja. Ja, genau. Aber jetzt haben wir wieder einen ganz kleinen Bogen geschlagen. Was hast du denn noch als letzten Comic-Tipp für uns?
Ich habe als letzten Comic noch was richtig Deprimierendes mitgebracht.
Heiß.
Deprimierend fängt es schon mal damit an, dass ich leider, und das wusste ich gar nicht, ich habe jetzt hier in meinem Tablet habe ich den Comic hergesucht, damit ich auch ein bisschen hier, falls wir Fakten brauchen, noch ein paar Fakten nennen kann. Ja, der ist leider verlagsvergriffen bei Splitter. Bei CrossCult. Den gibt's im deutschen Handel, kriegt man den leider so gut wie nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob er auf Amazon noch verfügbar ist. Aber ja, leider ist da. Es ist aber echt schade. Der Comic ist gar nicht mal noch so alt. Der ist 2015 erschienen, der erste Band. Mhm. Und dass der jetzt schon verlagsvergriffen ist, vielleicht wird er nochmal aufgelegt. Es wäre wirklich schade, wenn nicht. Es geht um Drifter. Und Drifter ist ein Sci-Fi-Comic, der, ja, die Menschheit hat sich auch, wie man es kennt, halt, der Planet Erde ist kaputt. Die Menschheit hat sich ins Weltraum ausgesiedelt, ist sehr breit verstreut, also ja, überall ein bisschen halt vertreten. Und der um jetzt den Bogen zur Story zu spannen, zur Kernstory, der Pilot Abraham Pollux ist mit seinem Raumschiff unterwegs, hat auch eine Crew dabei und irgendwie war er in einem Kampf verwickelt und ist schwer beschädigt und muss notlanden auf einem Planeten. Ja, er landet da, steigt aus seinem Raumschiff aus und wird direkt, wie er aussteigt, einfach von einem anderen Typen erschossen und verliert das Bewusstsein halt. Also wird angeschossen und verliert das Bewusstsein. Als er wieder aufwacht, findet er sich in einer Kolonie wieder, in der ganz merkwürdige Sachen vorgehen. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Es ist eine ganz krasse Comic-Reihe. Es sind insgesamt 4 Bände. Die ist da auch abgeschlossen, die Reihe. Und also wer so Filme mag, die einen immer die ganze Zeit in der Nase rumführen und immer mal ein bisschen so Futter gibt und dann wieder einen neuen Twist bietet und dann wieder Futter gibt und wieder einen neuen Twist bietet, der fühlt sich hier bei dem Comic sehr wohl aufgehoben, weil bis zum Schluss hat man eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was hier abgeht auf dem Planeten. Ist ganz schön merkwürdig, wirkt alles ein bisschen dystopisch, leicht auch ist Western-Feeling, also Sci-Fi-Western-Feeling. Das hat man jetzt mit deinem East to West, hat man das ja, war ja auch ein bisschen so Sci-Fi-Western-mäßig. Ja. Und vereint mehrere Komponenten. Was den Comic aber richtig besonders macht, ist der Zeichenstil. Und zwar ist der Comic gezeichnet von Nick Klein. Das ist ein deutscher Zeichner, der jetzt in den letzten Jahren auch angefangen hat, für Marvel zu zeichnen. Und der zeichnet fantastische Bilder, wirklich fantastische Bilder. Und das sieht man auch in dem Comic ganz, ganz, ganz fantastisch auch. Da hat man wirklich Seiten drauf, die wirklich, wo ein Thema nur auf einer Seite drauf ist, die so krass dargestellt sind. Das würdest du dir als Kunstwerk auch gern an die Wand rahmen. Das ist echt fantastisch, was der so zaubert. Und die Story ist auch richtig krass gut. Also ich habe das Ende nicht so kommen sehen und ich war sehr überrascht. Aber leider verlagsvergriffen, Leute. Sorry dafür. Jetzt habe ich euch angefixt und aber auf Englisch erschien auch bei Image wieder.
Aha.
Könnte es noch verfügbar sein?
Okay, und digital, weißt du das? Ist digital verfügbar oder
Digital
nur
müsste eigentlich
als?
verfügbar sein. Warte mal, ich gucke mal kurz, ich habe die Seite offen. Aber digital ist es normalerweise schon noch verfügbar.
Anfängertipp, ich würde nicht bei Amazon nach vergriffenen Comics gucken, weil manchmal da wirklich Schweinepreise drin stehen,
Ja, aber es ist
wo
bei
du
eBay
selbst bei
genauso.
eBay. Ja, aber zum Beispiel gerade bei Dark Empire, manchmal versuchen die es einfach, ne? Die stellen dann den Comic für ein paar hundert Euro bei Amazon rein und denken, irgendeiner klickt mal auf kaufen, ja. Und dann findest du ihn zumindest nochmal halbwegs günstig bei eBay. Aber ja, es ist leider alles, was mit Sammeln zu tun hat, wird ein teures Hobby.
Ja, das ist leider echt so. Aber das ist so ein Ding, was ich auch letztes Jahr, jetzt ist es gerade irgendwie gar nicht mehr so präsent, aber letztes Jahr musste ich das auch bei Marvel feststellen, also bei Panini Comics. Da wurden, komischerweise, wurden irgendwo zwischendrin in so einer Reihe, in so einer Serie von einem Superhelden, wurde ein Comic scheinbar ein bisschen weniger aufgelegt, hat weniger Auflagezahlen gekriegt als der Rest der Reihe. Und die wurden dann ganz schnell vergriffen und die gab es dann einfach auch gar nicht mehr. Also hattest du, wenn du mit der Reihe anfängst, hast du zwar Band 1, 2 lesen können, Band 3 ist dann weg und dann konntest du nur mit 4, 5 oder so weiterlesen. Und der dritte Band wurde dann für, keine Ahnung, 70, 80 € bei eBay verkauft, der eigentlich 15
Boah.
Euro kostet. Das ist
Ja,
furchtbar.
das ist schon noch nervig dann, ja.
Das ist richtig furchtbar. Also mir ging es so mit einer Reihe und ich habe mir dann den englischen Band dazu halt einfach gekauft. Und ich musste dann aber auch noch feststellen, dass der Band nicht mal so gut war oder so wichtig war. Das ey, ist
Ja, einfach nur
absurd.
radern, ne? Das ist dann
Das ist
nervig,
absurd,
ja.
aber man weiß das halt einfach nicht vorher.
Und was ich auch so nervig finde dann beim Lesen, wenn du dann mal einen hast, der ein paar Euro mehr gekostet hat, dann kannst du ihn doch nicht so entspannt lesen, ja. Also da musst du aufpassen, dass du keine Krümel drauf hast. Ich meine, ehrlich gesagt, ich werde die wahrscheinlich eh nicht mehr verkaufen, aber trotzdem fühlt es sich ja dann blöd an, ja, wenn gleich ein Kaffeefleck oder ein Teefleck draufkommt auf einen Comic, den du dir für teuer Geld gerade bei eBay geschossen hast,
Ja, ist
ja.
echt so. Das ist schon traurig. Oder der Comic kommt dann einfach schon in einem schlechten Zustand. Also
Ja.
relativ schlechten Zustand, aber du wolltest den Comic halt und musstest dann halt ein bisschen mehr Kohle ausgeben.
Jetzt habe ich ja allein heute schon wieder drei neue Sachen gekriegt, die ich lesen muss.
Zum Glück ist ja einer davon vergriffen.
Ja, das ist natürlich jetzt Fear of Missing Out. Das ist natürlich die jetzt gerade am interessantesten für mich ist.
Echt? Fandest du echt
Ja.
die? Ach so, oder nur deswegen, weil sie vergriffen ist?
Ja, zum einen von der Story her, weil das finde ich klang richtig cool. Klang auch ein bisschen wie das Computerspiel Outer World am Anfang. Ist ja auch so, dass du irgendwie ganz komisch reingeworfen wirst in die Situation, du wachst wieder auf, ja. Und das finde ich ein geiles Setting, aber halt allein die Tatsache, dass es jetzt vergriffen ist. Aber ich habe jetzt alle Sachen von dir hier mal aufgeschrieben und werde es ganz entspannt angehen und
Ja, du hast ja noch, ey, ich meine, bist du mit Saga durch bist zum Beispiel?
ja, das kommt auch noch dazu. Und ich habe jetzt gerade auch schon wieder Projekte, Doomsday Clock lese ich,
Oh ja, sehr guter Comic.
da hänge ich ewig dran, weil ich komme dann irgendwie dann doch nicht so schnell durch, wie ich gerne würde, ja.
Ja,
Jetzt habe ich mir
verstehe
noch so
ich.
ein paar andere Star Wars Comics geholt gehabt. Ich muss gerade mal kurz linsen. Ja, ich sehe den Namen hier gerade nicht. Da bin ich jetzt so ein bisschen underwhelmed. Das ist auch so eine Marvel-Serie, die auch, glaube ich, nach Episode 6 spielt. Hat mich jetzt aber bis jetzt noch nicht so umgehauen. Und dann habe ich hier, ja Gott, was ich hier noch alles rumliegen habe. Wo ich mich gerade drauf freue, das habe ich nämlich gesehen, dass jetzt eine Rorschach-Comic-Serie kommt. Das ist jetzt streng genommen kein Sci-Fi, aber Watchmen ist ja irgendwie doch auch ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Und Rorschach ist ja auf jeden Fall auch irgendwie richtig cooler Dude. Bin ich mal gespannt, was da passiert.
Ja, die Reihe werde ich auf jeden Fall auch lesen. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Für mich ist ja auch der interessanteste Watchmen-Charakter ist ja auch Rorschach einfach. Den fand ich schon immer mit am coolsten. Schon allein einfach, wie er immer erzählt, seine Gedanken, seine Erzählungen fand ich schon immer großartig.
Ja, der ist auf jeden Fall ganz weit vorne bei denen. Ich krieg's jetzt auch gar nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben, nicht mehr alle auf die Reihe, wen es noch so gibt bei denen, ja. Weil jetzt ja gerade bei Doomsday auch er relativ weit im Fokus steht, ja, bei vielen von den Stories. Ja. Aber ja, es sind eigentlich alle cool, aber Rorschach ist auf jeden Fall richtig krank. Ja, bin ich mal gespannt,
Absolut.
was da passiert. Hast du noch irgendein Comic-Projekt, was gerade ansteht oder wo du gerade dran bist, wo du sagst, Pfeife oder nicht?
Mir ist tatsächlich noch mal was eingefallen, und zwar kann ich auch direkt noch mal die Brücke zu Star Wars schlagen dadurch, und zwar sogar für Leute, die jetzt Bock auf Star Wars haben und jetzt zuhören und die Comics lesen wollen, habe ich sogar doch gleichzeitig damit auch noch einen Tipp. Der Wahnsinn, oder? Und zwar startet jetzt komplett eine neue Star Wars-Reihe. Also es gibt schon Romane davon, und zwar möchte Disney jetzt von diesem ganzen, ja, ich sage jetzt mal, es ist die Skywalker-Saga, möchten die davon weggehen und möchten eine ganz neue Geschichte erzählen. Und die haben sich jetzt gedacht, okay, wir gehen ganz weit zurück, einfach komplett zurück. Und wer sich ein bisschen mit Star Wars auskennt, es gibt ja auch schon Spiele, die auch schon vor den Filmen gespielt haben. Also sowas wie Old Republic oder Knights of the Old Republic. Auch da nochmal weiter zurück. Und zwar geht es um die Hohe Republik. Und das ist das Thema, wo die Jedi-Ritter und der Sith-Orden alles noch recht groß ist, noch eine richtig etablierte Organisation ist, eine große Macht ist, mit glänzenden Rüstungen und weiß der Geier was. Also da bin ich sehr gespannt. Ich habe davon noch nichts gelesen. Es kommt alles jetzt erst dann, ich glaube, nächsten Monat, im Juli oder im August, fängt es dann auch an. Und da kommen die ersten Hefte dann, und da bin ich sehr gespannt, da werde ich auf jeden Fall einsteigen, habe ich richtig Bock drauf, weil es eine komplett unverbrauchte Story erzählt und ein kleines Häppchen vielleicht zum Anködern. Es wird wohl auch einen Wookiee-Jedi-Ritter geben. Das
Ja, stimmt. Ich hab die Cover gesehen in der
ja.
Ankündigung. Da sieht man einen. Ich muss sagen, ich habe das. Da gibt es ja auch Bücher dazu. Also es wird jetzt ja alles neu
Genau.
aufgezogen. Ne? High Republic Bücher, Comics. Und ich habe angefangen. Lights of the Jedi. Das ist eines der Bücher. Da bin ich jetzt noch nicht sonderlich weit. Finde es auf jeden Fall ganz, ganz cool, ganz interessant bis jetzt. Also ich meine, ich bin gerade mal bei der Exposition. Ja, also, und die ersten Schritte von der Handlung. Aber das Setting ist auf jeden Fall ganz interessant, weil das Problem für Disney ist ja wahrscheinlich, wo können sie noch was erzählen? Ja, ich meine, zwischen Prequels und jetzt wurde ja alles schon 50 Mal erzählt. Ja, also müssen sie genau wie bei Game of Thrones jetzt ganz zurück in die Zeit, um noch mal irgendwas Unverbrauchtes. Bin ich mal gespannt, was dabei
Aber ich
rauskommt.
finde
Ja.
es gar nicht verkehrt. Also ich finde, das ist ja auch trotzdem interessant. Also das Setting spricht mich komplett an. Ich habe da richtig Bock drauf. Du weißt ja eben nichts über das, was vorher war. Man hat halt in Old Republic und Knights of the Old Republic in den Spielen, gab es immer mal so Häppchen, was vorher war. Aber da war ja auch eher das
Ja.
Thema Revan sehr präsent, was ja auch überhaupt keine Relevanz mehr irgendwie hat. Was ich aber auch, Revan fand ich auch super interessant. Da gibt es auch in der Legends-Reihe gibt es auch da einige Comics dazu.
Okay, da bin ich jetzt, wie gesagt, das sind so die Sachen, da bin ich gar nicht so
Ja.
drin, weil bei mir Star Wars irgendwie 95% meines Konsums sind die Filme, ja, und jetzt bin ich gerade da erst die Fühler dabei, so ein bisschen
Ja,
auszustrecken in
kein
den
Problem.
Rest.
Ja, es ist auch einfach too much, was da geboten wird
Ja.
auch. Aber man muss ja auch, wie bei allem, man muss ja auch nicht alles lesen. Man kann sich das ja auch rauspicken und kann es dann lesen. Aber das wäre so von mir jetzt ein Einsteigertipp, wer jetzt Bock auf Star Wars hat und neu einsteigen möchte und was lesen möchte, was noch unverbraucht ist. Das wäre jetzt der Zeitpunkt. Müsste jetzt halt nur mal gucken auf. Willst du es verlinken oder soll ich schnell nachgucken, wann das startet?
Ich verlinke es
Okay.
einfach, muss nicht nachgucken. Ich
Dann machen wir es so, weil
darf es
sonst hätte
nicht
ich jetzt schnell
vergessen.
noch nachgeguckt, aber.
Nee, guck ich nach, packe ich mal rein. Ja. Also ich glaube, in den USA ist er schon
Genau,
gestartet, ja, und
da läuft
jetzt,
schon.
genau, und jetzt kommt es hier auch. Und ich glaube, es scheint wohl ganz gut anzukommen. Ne?
Ja, glaube ich auch. Aber ich achte da auch gar nicht mal so auf die Stimmen. Also,
Ja.
weil das macht einem auch oft vieles kaputt im Vorfeld, weil man dann ja trotzdem selber auch noch ein Urteil fällen sollte und dann für sich entscheiden soll, okay, ob's jetzt gut oder
Ja,
schlecht
das
war. Ich
stimmt.
meine, bei uns waren auch die Stimmen zu Episode 8 recht negativ. Ich fand ihn gut.
Oh, da müssen wir, glaube ich, nochmal eine Folge machen. Das
haben wir fast aufgemacht. Aber ich bin auch eher so, ich kann über vieles hinwegsehen und kann vieles akzeptieren. Aber naja.
Ja, aber das ist, ich meine, im Endeffekt, hey, wenn einem was gefällt, dann gefällt es einem. Ja. Punkt.
Klar.
Ja. So einfach ist das. Und ich muss sagen, Episode 8 ist tatsächlich im Nachhinein betrachtet, ist es einer von den drei Filmen, der noch am meisten richtig macht, vielleicht, oder am wenigsten falsch. Keine Ahnung.
Der ist halt am konsequentesten, finde ich, von den drei. Ja. Von den dreien.
Ja, es ist zumindest mal ein Film, der irgendeine eigene Story erzählt, während der siebte ja eigentlich nichts erzählt und der neunte dann versucht, keine Ahnung, alles
wieder gut zu machen, auch irgendwie, ne? Ja, schwierig.
Aber das ist genau das, ne, weswegen ich halt echt so Comics oder vielleicht auch Bücher, wobei ich, wie gesagt, mit Büchern bei Star Wars nicht so richtig
warm werde. Hab ich auch nie gelesen.
Aber da, solche Sachen kannst du halt in Comics, funktioniert das halt, da finde ich einfach, weil da kannst du halt so reinmachen, die halt total abgedrehte und absurde Sachen erzählen, die im Film musst du, glaube ich, immer noch mal ein bisschen einen anderen Maßstab anlegen an, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn im Großen und Ganzen, ja. Aber hey, solange es den Leuten gefällt oder solange es Leute gibt, denen das gefällt, ist doch alles okay.
Und wenn ja, dann muss man es ja nicht lesen, da gibt es genug andere Sachen einfach. Oder gucken halt.
Ja, geil. Also da waren jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein paar gute und teure Tipps dabei.
Gerne.
Also nicht teure die Tipps, aber wenn man sie alle liest. Toni, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Dann würde ich sagen, alle nicht vergessen, bei Geekerigi reinschauen, zuhören, die Zeit nehmen, die 3-4 Stunden sind wir was dabei, die Videos abchecken. Da sind noch viel, viel mehr Comic-Tipps dabei.
Das stimmt.
Auch für nicht Sci-Fi. Lohnt sich immer. Alles klar, dann vielen Dank.
Danke. Ciao.